Leverkusen ist deutscher Meister, Arsenal und Liverpool patzen und Champions League zum Verlieben. Damn. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak & Lobster Podcast Fussi Season Episode 125. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Art von Updates zu Stars und mehr. Heute Back to the Roots. Back to the gewohnte Konstellation mit meinem Partner im Crime, Backs to the Max.
Moin moin, was geht ab? Was geht ab, Bro?
Moin Meister.
Ja, genau so sieht's aus. nicht wundern, meine Stimme ist ein bisschen tief, weil ich bin Deutschrapper. Nein, ich war ein bisschen angeschlagen.
Wow.
Mir geht's schon ein bisschen besser.
Das freut
Show
uns.
Must go on. Und ja, der Frühvogel fängt den Wurm, scheinbar. Wie geht's dir, Bro?
Klar. Mir geht's ganz gut. Bisschen Schmerzen im Knie seit gestern, aber sonst alles gut.
Warum
klassische
das?
Fußballerverletzung.
Hm.
Ja, irgendwie drückt's mir wieder auf den Meniskus. Aber was willst du machen?
Was willst du machen, ja?
Es drückt nicht nur auf den Meniskus, sondern auch in mein Herz des Fußballs. Deswegen sitzen wir heute hier. Und ich würde sagen, lass uns gar nicht lange schnacken. Wir gehen nämlich direkt rein
in. Warte, einmal Klippo. Klippo, kennt ihr das noch? Leute, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst mal gerne eine Bewertung bei Spotify da, okay, um den Podcast zu pushen. Und eine andere Sache, Patreon nochmal, ausdrücklich erwähnt hier an dieser Stelle. Wir machen wöchentlichen Content dort, ihr könnt euch die NBA oder die Fussi-Zusatzfolgen sozusagen über Patreon gönnen. Je nachdem, welches Paket ihr bucht, kriegt ihr dann auch noch Early Access und sowas bei YouTube-Videos und so weiter und so fort. Ich glaube, da wird jetzt nochmal eine Menge auf euch zukommen, denn ich glaube, man kann so sehr speziell über einige Sachen reden, unter anderem die Champions League, zu dem wir später kommen. Und natürlich haben wir auch angekündigt, La Liga-Fans, für euch werden da gesonderte Folgen sozusagen nochmal aufgenommen. Und die Serie A oder Ligue 1 wird auch nicht zu kurz kommen, dass ihr das an dieser Stelle wisst. Und dann würde ich sagen, können wir reinjumpen ins Programm. Was haben wir heute für euch vorbereitet? Einmal die Highlights der Woche mit der Premier League, der ersten und der zweiten Bundesliga. Dann habe ich ein kleines Spielchen vorbereitet für Rommel. Das Q&A schieben wir heute ein bisschen weiter vor, damit wir ein bisschen ausgiebiger darüber reden können. Als Hauptthema die europäischen Wettbewerbe. Das heißt Champions League und Europa League plus Conference League. Und dann zu guter Letzt Romarios Gerüchteküche. Und dann will ich auch schon sagen, Rommel, können wir direkt reinjumpen.
Yes. Einiges los. Ich habe es groß vorne hingeschrieben. Ich glaube, wir brauchen über erstmal gar nichts anderes reden.
Oder ich muss mich dafür mental vorbereiten.
Okay. Ey. Machst du Musik? Spaß.
Bro, das ist halt einfach 11, 12 Jahren überfällig.
Ja.
Dass das passiert, aber bitte.
Leverkusen ist offiziell deutscher Meister.
Digga, Wahnsinn. Wahnsinn. Applaus. Applaus.
Unfassbar. Wirklich, ich habe das geguckt und ich habe es geguckt, weil ich mir dachte, ich muss das auf jeden Fall einmal sehen, wie die auch feiern. Wie die fast für einen Spielabbruch gesorgt haben, noch kurz
vor. Ja, Mann. Witz sagt so, hey, bleib ruhig. Beim zweiten Tor ist er dann gar nicht mehr hingegangen. Oder beim dritten Tor.
Das Lustige ist, er macht so, ey, und läuft so. Und dann ist ein Ordner aufs Feld gelaufen wegen den Fans halt. Und der Ordner hat ihn einfach so abgeklatscht, weil seine Arme waren vorne. Nee. Er dachte, er will ihn abklatschen. So witzige Sachen gibt's da. Ja, Leverkusen, Xabi Alonso, aber auch, glaube ich, alle Spieler, die da beteiligt sind in dem gesamten Kader. Unfassbar, absolut verdient. Ich glaube, seit Jahren auch mal wieder ein Meister, wo man sagt, mit einer gewissen Konstanz, wo man nicht gezweifelt hat, von Anfang bis Ende.
Bro, da sage ich dir ganz ehrlich, man denkt sich so schon seit Wochen, ey, das Ding ist ja gelaufen. Und ich glaube, wir haben den 29. Spieltag, wenn ich mich nicht irre, oder? Sind wir schon weiter?
Ja, nee, 29.
Wo ich denke so, okay, wir haben verstanden, Leverkusen war gut. Sie werden Meister, die Bayern haben zu viele Punkte liegen lassen und. Und man denkt sich so, ist gar nicht mehr der Rede wert, weil das so extrem selbstverständlich war, wie sie das Ding von A bis Z durchgezogen haben.
Ja.
Und das ist sowas von krass. dass man Woche für Woche das einfach so hingenommen hat, dass die wirklich auch Siege erzwungen haben, so, weißt du?
Ja, mit einer Konsequenz bis zur letzten Minute.
Und wir reden hier noch nicht mal über diese ungeschlagene Serie. Einfach per se, dass die Woche für Woche da sind.
Das wäre jetzt auch meine Überleitung gewesen. Ne? Nicht nur Meister geworden, seit das erste Mal in der Geschichte auch des Vereins. Nach 10, 11 Jahren oder 11, 12 Jahren Bundesliga Bayern München haben sie mal wieder als 13. Verein in der Geschichte der Bundesliga einen neuen Meistertitel den Bayern weggenommen.
Ja.
Kann man eigentlich fast schon so sagen. Und eine Serie aufgestellt mit dem europäischen Wettbewerb. Oder ne, nebenbei noch. Ja, die auch in die Geschichtsbücher jetzt eingegangen ist.
43 Spiele oder so?
Ja. Oder sind damit, nee, 43, haben somit Juventus Turin eingestellt, den Rekord. Also stehen mit Juve auf Platz 1 mit 43 ungeschlagenen Siegen oder ungeschlagenen Spielen in Folge. Ungeschlagene Siege wäre komisch.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Gar nicht, um das zu schmälern. Wahrscheinlich hat Juve damals noch die Spiele in der Champions League mitgenommen, ne, mit der ungeschlagenen Serie.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, also in der Bundesliga haben wir sowas noch nie gesehen.
Weiß ich gar nicht.
Digga, Juve.
Ja, nein, es kann aber auch von saisonübergreifend gewesen sein, ne?
Ja, gut.
Weil Juve,
43 Spiele.
Wann sind sie, haben sie Champions League gewonnen? Damals?
Ich weiß nicht, welche Saison das war.
Ja, ja, deswegen. Deswegen, das ist das
Ding. Hätte ich jetzt
vermutet. Aber kann auch sein, dass sie dann so Halbfinale oder Finale verloren haben. Ich weiß es auch nicht, da habe ich jetzt mal gar nicht so geguckt.
Genau, in Deutschland haben wir sowas halt noch nie gesehen. Ich finde es einfach krass, also was Xabi Alonso geschafft hat. Also die Spieler wurden ja auch nach dem Spiel interviewt und dies und das. Jeder hat da ein bisschen so erzählt, wie er die Saison fand oder was dieses Team so besonders gemacht hat und so. Ich glaube, das war Radetzky, der da meinte so, ey, vor allem der Trainer Xabi auf den hat uns einfach von A bis Z so mitgenommen. Wenn man mal überlegt, meinte er, wir waren kurz vorm Abstieg, ne? Also waren, ich glaube, zwischenzeitlich letztes Jahr irgendwie was,
18. Also, ja, nicht, nee, was? Die waren so 16., 15., 16.
Okay, genau, so. Ja. Wo er dann übernommen hat, das Team wieder auf die Spur gebracht hat, aber Digga, keiner hätte mit einem Meistertitel gerechnet. Mhm. Natürlich, man muss auch sagen, ich weiß gar nicht, wer der Zuständige für Transfers ist. Ich würde mal, glaube ich, Dings.
Ich weiß nicht, ob das Simon Rolfes
ist. Rolfes hätte ich auch gesagt.
Ja, kann gut sein, ja.
Er ist Sportdirektor.
Ich glaube schon, ja.
Aber so die Transfers von einem Hofmann, von einem Xhaka, der wahrscheinlich der underratedste Spieler vor der Saison war, ne, ja, wo man gesagt hätte, du, der wird denen sicherlich gut tun, kommt als einer der mentalen Leader von Arsenal, der wird vielleicht so den Veteran spielen, aber dass der so eine überragende Rolle eingenommen hat, damit hätte, glaube ich, ja, niemand so richtig gerechnet. Also nicht in der Form. Und Boniface und Co., Grimaldo, also das sind alles so krasse Leistungsträger. Und
ja,
einen Spieler möchte ich noch erwähnen, wo ich sage, der ist so under the radar wichtig gewesen für dieses Team. Adli, Bruder. Ja. Wie Adli hinten raus Woche für Woche das Team teilweise auch mitgecarried hat, ist sowas von krass. Weil natürlich liegt der ganze Fokus auf Boniface als Top-Transfer vorne. Er macht die ganzen Buden. Julian Wirtz braucht man gar nicht drüber reden. Ne? Sowieso der Shootingstar der Bundesliga.
Julian
Wirtz. Florian Wirtz. Digga, ich krieg Herbert-Vibes. der macht auch immer Namensversprecher. Nee, aber Wirtz braucht man eh nicht drüber reden. Und dann, Adli war so, weiß ich nicht, ich fand den so überragend gut. Natürlich, da kann man jeden Spieler eigentlich per se loben. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wenn Xabi Alonso jetzt nächstes Jahr was reißen möchte und potenziell da auch was geht, ne, weil man kriegt echt gute Prämien, glaube ich, jetzt und auch Champions League Einnahmen und Co., neue Verträge mit Sponsoren und dies und das, Spielerverkäufe. Welche Spieler musst du vielleicht abgeben, weil sie einfach den nächsten Schritt machen wollen? Also ein Beispiel wäre vielleicht Tapsoba, der bei vielen internationalen Clubs auf der Liste steht.
Mhm.
Kusuno vielleicht auch.
Frimpong.
Frimpong sowieso. Wills, wobei ich glaube, der wird noch ein Jahr hinten ranhängen.
Glaube ich auch.
Das ist halt die Frage, womit ersetzt du es dann?
Ne? Aber ich finde, das muss man ja auch sagen, gestern erst drüber gesprochen, Leverkusen ist dieses Jahr eine Mannschaft gewesen, die hat nicht 11 gute Spieler gehabt, die hat nicht 12 gute Spieler gehabt, die hat die gesamte Breite des Kaders, 18 Spieler mindestens, die potenziell auch ne, an einem Wochenende nominiert werden, waren Spieler, die du hast einsetzen können.
Bruder, also du hast Nathan Teller, Bruder.
Variabel aufstellen können, immer mit einem Grundkonstrukt, ja, aber auf 2, 3 Positionen konntest du immer rotieren und hattest trotzdem keinen Qualitätsverlust, fußballerisch und einfach vom Niveau, vom Willen und so weiter und so fort. Unfassbar gut. Adli übrigens Saison 21/22 zu Leverkusen schon gewechselt.
Ja. Den meinte ich nicht als Transfer.
Ja, so, okay.
Ich meinte allgemein einfach, weil er so
under the radar war. Teller ja auch genauso. Apropos 21/22, da sieht man mal so, welche Spieler auch langsam Früchte tragen. Wir hatten da Kusuno für 23 Millionen, Hinkapier für 6,35 Millionen, Amin Adli für 7,5 Millionen und auch ein Robert Andrich für 6,5 Millionen.
Krass.
So, und wenn du dir die jetzt anguckst, den Kader, diese Saison, so dann hast du halt da Spieler, wo du sagst, crazy. Ne? Also Hinkapier 35 Millionen, Kusuno 35 Millionen, nur von denen, die ich jetzt
Tabsoba bei 40.
Andrich nur bei 11 Millionen, komischerweise.
Grimaldo im Alter von 28 Jahren auf 45 Millionen gestiegen.
Ja.
Das ist auch nochmal krass für einen Außenverteidiger.
Adli bei 25 Millionen, ne?
Und da wird sich noch ein bisschen was ändern, also 100%. Also auch ein Patrick Schick, wie der hinten raus Buden gemacht hat, auch so Last-Minute-Siege, hat er ja, ich glaube, vor 2 Wochen oder so einen Doppelpack gemacht. Der wird vielleicht auch nochmal seinen Marktwert ein bisschen anheben können. Der ist ein bisschen gedowngraded gewesen auf 22. Aber ich weiß nicht, ich finde es einfach sowas von verdient.
Ja. Es gibt,
das freut mich einfach, dass so viele neue Spieler auch dabei sind.
Es gibt auch einen Spieler, der, was heißt, doch Historisches auch mitgeschafft hat. Ist ganz lustig, und zwar ist die Rede von einem Stanisic.
Ja, den habe ich auch gerade ausgeguckt hier.
Ne, genau, Josip Stanisic hat einst, oder jetzt ist er gleichgezogen mit gewissen Spielern wie August Starek, der mal bei Bayern gespielt hat, Eric Cantona, aber auch Mbappé und ein Kingsley Coman.
Worin gleichgezogen?
Gleichgezogen von einem Meister
zum Meister zu
wechseln.
Ich glaube, das Lustige ist, er ist ausgeliehen, Alter.
Genau. Ich glaube, er musste auch in einigen Interviews so ein bisschen aufpassen, wie weit er jetzt da Aussagen tätigt. Aber
er sagt so, F die Bayern und so.
Ja.
Bruder, ich freue mich einfach am meisten, unfassbar, glaube ich, wirklich für Granit Xhaka.
Ich finde.
Und Jonathan Tah. Jonathan Tah zieht das Ding mit Leverkusen seit, lass mich nicht lügen, 7 Jahren oder so durch. Warte, nee, 2015. Ciao, Digga. Seit fast 9 Jahren hat er das Ding da durchgezogen, Höhen und Tiefen gehabt. So viel Last auch übernommen. Jetzt ist er mit 28 endlich deutscher Meister. Kein weiteren Zwischenschritt oder so gemacht, um irgendwie weiter aufzusteigen in der Karriere, sondern jetzt ist er da und jeder sieht ihn als vereinsinterne Legende.
Absolut. Ja, also Leverkusen, herzlichen Glückwunsch, mehr als verdient, und ich hoffe, die Reise geht weiter und wir brauchen in London bei West Ham zumindest nur ein Unentschieden, weil dann haben wir einen neuen Rekordholder. Dann sind es nämlich 44.
Digga, Wahnsinn. Wahnsinn. Aber gut, machen wir weiter. Auf Richtung Bundesliga und europäische Wettbewerbe kommen wir ja noch.
Richtig.
Wir hatten eine Sache, die ich glaube halbwegs gut ausgegangen ist mit Evan Dicker, der ehemalige Frankfurter Innenverteidiger, der jetzt bei der Roma spielt. Der ist mitten im Spiel zusammengebrochen.
Ja, hat sich ans Herz gefasst.
Genau.
An die Brust.
Man hat halt direkt vermutet, Herzinfarkt. Spiel wurde abgebrochen und er wurde behandelt. Ich glaube, mittlerweile geht es ihm aber wieder besser. Zustand ist stabil, soweit ich weiß. Und ja, also, Bro, boah, ich weiß nicht, warum. Bei diesem Thema, ich bin immer sehr sensibel, Bruder. Weil ich denke mir, das sind auch nur Jungs und Männer, die kicken wollen, so weißt du, und auf einmal zack, du merkst, ey, warte mal, Fußball ist geil, ist Leidenschaft und dies und das, aber dahinter ist ein echtes Leben so.
Ja, natürlich.
Weißt du, weil wir sehen die so als Top-Verdiener und dies und das und Bro, auf einmal könnte dann ein Leben beendet sein, so weißt du.
Ja, ich glaube, Eriksens Geschichte hat halt vielen Leuten dahingehend auch ein bisschen mehr die Augen geöffnet.
Ja, ne? Aber auch der, wie hieß der Spieler von, war das Sevilla damals? Der
von Benfica ja auch. Von
Benfica,
Miklos genau. Fehr.
Ja,
also, der hat jedes Jahr so einen Jahrestodestag.
Die Fans gehen doch zur Familie, vom Vater und sowas und machen da Sprechchöre und so immer noch.
Ja.
Explizit bei diesem Benfica-Spieler war ja. Das, glaube ich. Weiß ich. Aber es ist halt schön, wie die Spieler dann auch und die Fans auch zusammenkommen bei sowas. Weißt du, also dass da
ja, ein
Kollektiv genau zusammengehalten wird. Und am Ende des Tages so, Fußball ist zweitrangig. Egal, wie sehr man den Sport liebt, man muss auch
egal auch welche, keine Ahnung, welche Feindschaften da irgendwie vereinstechnisch gegenüberstehen oder
ja, safe, safe. Ja, dann hatten wir eine weitere nicht so erfreuliche Nachricht.
Junge, ich habe da noch, also da habe ich mir echt an den Kopf gefasst. Naby Keita sollte ja mit dem Meistertitel feiern in Leverkusen. Aber nachdem er erfahren hat, dass er nicht in der Startelf steht für das Spiel gegen Leverkusen, für den SV Werder Bremen, ist er einfach abgereist, nach Hause gefahren, hat gedacht, ja, wenn ich nicht Stamm spiele, dann brauche ich auch gar nicht überhaupt ins Stadion. Bro, kann ich lieber zu Hause Plays spielen oder so.
Also wirklich, ne, Naby Keita, also wir reden ja immer so über Downfalls und sonst was, ne? Aber Digga, Naby Keita ist ja mal richtiger Wahnsinn.
Lebende Verletzungshistorie.
Bruder, so, das ist, also natürlich Dele Alli und sonst was sind so in Hazard, das sind so
ja, aber bei Dele Alli denke ich mir so, ne, auch dieses Psychische und so, finde ich, ist noch ein Faktor, wo ich sage, ja, okay, ich kann das verstehen.
Also Downfall ist ja Downfall, ist ja egal. So.
Ja.
Aber das ist die Elite-Riege und dann sind da so gute Stars und der Kollege, was, der hatte 50, 60 Millionen Marktwert.
Ja, Potenzial ohne Ende, ne, bei Liverpool.
Und der, seien wir mal ehrlich, der konnte ja alles auf dem Feld. Abräumen, bei Dribbling. Bei Leipzig
war der crazy.
Der war so eine
richtige Achter, ne? So ein Ramirez.
So, genau, gutes Beispiel. Ich hätte jetzt gesagt, so eine billigere Version von einem N'Golo Kanté eigentlich schon.
Ja.
Vielleicht nicht so
defensiv,
stark ne, auch, unterwegs ja. Defensiv, aber dafür halt im Dribbling und so ein bisschen besser.
Ja.
Wobei Kanté war schon Wahnsinn. aber ja, jetzt wo ich überlege. aber ja, Keita, Digga, man hat sich voll gefreut, als diese Werder Bremen
ja, man dachte so, okay, komm, ey, du stapelst nicht zu hoch vom Verein. Du wirst da ein Spieler sein, der eigentlich wahrscheinlich fußballerisch zu den Besten gehört.
Ja, komplett reingeschissen. Direkt mit einer Verletzung auch wieder.
Ja, 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 also, Verletzung und dann wiedergekommen, ja. Dann wieder verletzt und so. Auf jeden Fall.
Wer weiß,
vielleicht das Lust, auch. Ich musste noch schmunzeln, weil er soll auch keine Einsicht gezeigt haben bis jetzt. So, dass er sagt, ja, okay, war dumm und war scheiße, es tut mir leid.
Ja,
sondern so nach dem Motto so, nee, Digga, das war schon richtig von mir.
Keine nächste zweite Liga mit dem HSV gehen.
Wieso willst du ihn mit dem HSV haben, oder was?
Bruder, ich nehm. Bruder, Bennis und Reis gehen, wenn wir nicht aufsteigen.
Alles, was Beine hat.
Ja, Bruder.
So.
Naja, Thema Verletzung, da haben wir einen Kandidaten, der mir vom Herzen leid tut, immer wieder verletzt, leider. Gerade auch erst neulich so richtig fit geworden.
Ja, ne? Vor zwei Wochen knapp.
Genau. Die Rede ist von Kingsley Coman, der hat
Bündelriss?
Genau im rechten Oberschenkel, zwischen Oberschenkel und
ja. Unter der Woche auch und Serge Gnabry auch, hatte ich jetzt vergessen aufzuschreiben.
Genau, Serge Gnabry auch.
Beide kurz erst wieder fit, beide direkt wieder verletzt. Und da muss man halt sagen, und das verstehen manche auch nicht, wenn man über Spieler spricht, dass man sagt, ey, das sind so Weltstars und die sind top, top, top Niveau. Und dann spricht man danach erst über Spieler wie vielleicht ein Coman und ein Gnabry etc., wenn sie fit sind.
Bruder, ich bin genau ehrlich.
Dass das Thema ist.
Oh, über die rechte Seite gab es die letzten paar Jahre meiner Meinung nach nicht viel bessere Spieler als einen fitten Kingsley Coman.
Ja, Gnabry war ja auch unfassbar stark. Ne? Also
Gnabry hat sich auch direkt meiner Meinung nach für den EM-Kader dann wieder empfohlen, als er zurückgekommen ist. Die letzten Wochen, wie er da gespielt
so, ne?
hat. Ja, also wie er auch so das Team gecarried hat. Das eine sind so Statistiken, ne? Natürlich sieht gut aus, macht Tor und dies und das. Das andere ist die Art und Weise, wie ein Spieler dann auch die Verantwortung übernimmt, zu welchem Zeitpunkt die Tore kommen und sowas. Ne? Und da war Gnabry meiner Meinung nach wirklich auf einem guten Weg.
Ja.
So, jetzt wird bei den Bayern höchstwahrscheinlich im Rückspiel vielleicht auf einen Thomas Müller oder ein Matthijs Tell, wie im letzten Spiel gegen Köln.
Tell wahrscheinlich
genau, aufgestellt. Auf die muss man dann trusten, Tempo, so, ne? Weißt du?
Ja, ja. Es ist immer die Frage, Defensivarbeit und so weiter und so fort. Sehr, sehr bitter für die Bayern, gerade jetzt hinsichtlich auf die Champions League. Bundesliga ist ja jetzt sowieso egal.
Ja.
Aber gerade diese beiden sind so Kandidaten, wo man sagt, ey, es ist so schade. Da sieht man mal, wie Verletzungen Einfluss nehmen können auf eine Karriere, ne?
Digga, Koman lag auf dem Boden, der hat da geweint. Ja. Nicht, weil das einfach so krass wehtat, dass er heulen musste, sondern weil er einfach weiß, was das bedeutet, wenn ihm genau da hinten was wehtut, weil er gefühlt alle 2-3 Monate eine Verletzung erleidet. Und er denkt sich jedes Mal, Digga, ich bin mehr in der Reha als auf dem Platz. Er möchte Fußball spielen.
Ja.
Das ist ja genau, deswegen, ich hasse es, wenn so viel Hate auf einige Spieler einprasselt, wie zum Beispiel bei einem Neymar war das so, wo Leute dann sagen, geschieht ihm recht, wenn er das und das macht, wenn er rumtrickst, wenn er arrogant ist, wenn er so und so ist. Digga, am Ende des Tages sind das die Typen Spieler, die Fußball für uns zum Entertainment machen. Nicht, weil ein verdammter Innenverteidiger Kopfballduelle gewinnt. Ist ja auch geil.
Gut, Neymar jetzt nach seinen letzten Schlagzeilen ein schlechtes Beispiel vielleicht gewesen.
Nein. Ich mein prinzipiell.
Prinzipiell, absolut.
Wo er, Digga, fast seine komplette Wirbelsäule auseinandergenommen wurde.
Gegen
wo Leute
Kolumbien,
dann,
ne?
Genau.
Ja, ja.
Oder wenn Ronaldo im Heim-EM-Finale da, war das Heim oder war das in Frankreich?
Nee, es war in Frankreich.
Ja, okay, so war das. Genau, wo er da verletzungsbedingt raus muss und die Leute geilen sich drauf auf, dass ein Spieler sich verletzt, so weißt du, komme ich gar nicht drauf klar, ganz ehrlich.
Nein.
Beim Kingsley Coman, du siehst halt einfach, der Junge hat Bock zu kicken. Ich glaube auch per se einfach so ein Spieler, der Lust am Fußball hat, so weißt du, du siehst ihm das an, die Freude. Aber ja, Thema Bayern ist noch nicht abgehakt,
genau.
Wir haben noch eine andere Schlagzeile.
Auch vielleicht Überleitung von Coman, auch ein Spieler, weiß man nicht, bleibt er nicht, Preisschild soll bei 70 Millionen sein. Wo Bayern sagt, sind wir gesprächsbereit oder ab da ist in Ordnung.
Genau, aber es könnte tatsächlich,
weil es abhängig sein soll, auch ein bisschen auf Seiten des Spielers, wie nicht nur bei ihm, sondern auch bei vielen anderen.
Ja.
Die Trainerfrage.
Da könnte ein anderer Franzose kommen.
Oui.
Hast du gecheckt?
Come on. Ja, und ich habe
dir
gesagt, ja.
Ah, da bin ich stolz auf mich. Ja, die Rede ist von Zinedine Zidane. Wer kennt ihn nicht? Der vermeintlich beste.
Ja, vielleicht Zinedine.
Nein, hör auf, Digga. Okay, sag mal, was du sagen willst.
Nein,
erklär doch mal, wenn er so gut war.
Nein, war nicht so gut. Deswegen ist alle Sprung jetzt zurück.
Alle nochmal 15 Sekunden zurück.
Ey, Bex, er meinte?
Zinedine Zidane, der vermeintlich beste Mittelfeldspieler aller Zeiten, der Triple Coach, der Triple Champions League Sieger Coach, so, von Real Madrid, der seitdem vereinslos ist.
Digga, das ist auch so bodenlos eigentlich.
Ich find's krass. Es gab ja mal Gerüchte in Bezug auf Paris, ne, ob er da übernimmt und dies und das. Dann gab's noch mal ein paar andere Gerüchte. Ich finde, so Bayern macht schon ziemlich viel Sinn. Jetzt mal, also guck, du bist Zinedine Zidane. Du bist als Spieler schon, ne? Also als Spielerlegende. Weißt du, dass du im Lockerroom, in der Kabine, absolut angesehen bist bei jedem Spieler? Das, was ein Pep Guardiola genießt, selbst das, was ein Simeone oder Mourinho oder so genießen, das, was ein Xabi Alonso aktuell genießt, bei einem Zidane ist das nochmal Next Level. So, dann spricht dazu, dass er Real Madrid gecoacht hat. Höher kannst du nicht im Fußball coachen.
Ja.
Dann nochmal, dass er die Champions League gewonnen hat. Wenn er einmal gewonnen hätte, wäre schon ausreichend für alles, um sich überall auf der Welt zu bewerben. Vor allem in dem Coaching-Alter, ne? Der ist ja auch noch relativ jung. Bruder, er gewinnt dreimal. So, heißt für mich, der kann sich seinen Verein aussuchen. Er ist Franzose, hat jahrelang in Italien gelebt, wegen seiner Zeit bei Juventus. Danach sein komplettes Leben eigentlich, glaube ich, in Spanien verbracht, ne? So, Real Madrid hat einen Coach. Liverpool-Stelle ist offen. Da gab es auch noch mal ein Gerücht. Kommen wir gleich noch dazu. Chelsea könnte er übernehmen. Manchester United könnte er übernehmen. City nicht. Tottenham kann er nicht übernehmen. Bleibt nichts mehr. Also was attraktiv ist, ne? So in England, weil die anderen, Newcastle und so, haben auch Coach. PSG kann er übernehmen. Das war's. Rest ist uninteressant. Spanien, Real ist dicht. Simeone ist fest. Barcelona würde er nicht. Gehe ich mal streng von aus.
Digga, das wäre crazy.
So. Italien, kann man sich angucken. Vielleicht hat Juve keinen Bock mehr auf Allegri.
Ist tatsächlich ein Gespräch.
So. Milan sehe ich gerade nicht die Not, irgendwie einen Coaching-Wechsel zu machen. Und Inzaghi ist fest.
Ja.
So. Hättest du Bock auf Napoli und dies und das, wenn du zu Bayern gehen kannst? Nee. Bayern ist schon mitunter hier die beste Option. Ja. Wenn man das mal wirklich so rational
betrachtet. Rein theoretisch schon. Wenn man davon ausgehen würde, dass er auf Vereinssuche ist selber.
Guck.
Den Anschein hat er ja die letzten Jahre nicht gemacht.
Er landet, egal wie, bei einem der drei Clubs. Bayern München, Paris oder Manchester United. Nichts anderes kommt seinem Prestige näher. Der größte Verein in Deutschland, der aktuell größte Verein in Paris und
Frankreich.
Aber auch in Paris. Spaß. In Frankreich. Und der historisch betrachtet größte Verein Englands, der wieder Glanz braucht. Da wäre Zidane vielleicht gar nicht verkehrt.
Ja, ich weiß es nicht so. Ich weiß nicht, ob. So, das Ding ist, man muss halt sagen, ein Zidans trainerischer Erfolg, und ich check das und ich sehe das auch so, dass er eine Aura mitbringt und er einfach einen Raum einnehmen wird, eine Kabine einnehmen wird mit seiner Vergangenheit einfach schon.
Du hast ein Problem mit damit, dass das dreimal in Folge passiert ist und nicht über 8 Jahre hinweg, ne?
Ja, das, ich check das schon. Das Ding ist, es ist immer so dieses, du weißt oder viele wissen, da steckt Arbeit hinter, aber es war ein fertiges, fast fertiges Konstrukt, was er übernommen hat. Ne, so, er hat den Status bei diesem Verein gehabt schon. Er ist da so einer der größten aller Zeiten geworden. Dass man das Gefühl hatte, da konnte gar nichts schief gehen in dem Sinne, weißt du? Also so.
Also guck, ich sag ehrlich, er war, glaube ich, war er 3 oder 4 Jahre da?
Ich glaube,
Ich glaube vier. Wenn ich mich nicht irre, waren es 4.
Ja, kann gut sein.
Oder 3,5.
3,5, 4, ja, wieso?
Wie dem auch sei, mit dem Kader von Real Madrid. Und man muss sich auch die Frage stellen, okay, wenn der Kader so gut war, warum haben sie den Coach vorher gefeuert? Ne? Auf den ist doch nicht so einfach.
Nein, deswegen meinte ich ja, er hat auch Arbeit reinstecken
müssen. Aber mit dem Kader, ein CL-Titel wäre auch mit anderen Coaches 100% möglich gewesen. Also sehr wahrscheinlich sogar.
Ja.
Weil du hast die Prime von den ganzen Mittelfeldspielern, du hast die Prime von dem Benzema und Co. gehabt. Weiß gar nicht,
Ronaldo Bale
und wie sie alle heißen. Also Ramos.
Marcelo.
Bruder Carvajal, also jeder eigentlich. Ne? Also
waran, hinten, ja, auch, Digga, alle, Junge.
Also so viel musste er dann auch nicht machen, wird ihm halt auch vorgeworfen. Ne? Also die Sache ist halt so, er hat das Beste gemacht, was er machen konnte. Nein. Er hat das Maximum rausgeholt und sich dann aus der Affäre gezogen. Und jetzt können die Leute spekulieren, ob das an ihm lag oder an der Mannschaft. Und ich sage, das ist ein bisschen was von beidem. Nein. Man darf halt nicht zu viel hineininterpretieren, dass sie dann alleine diese 3 Titel geholt hat. Weil ich bin ehrlich, einer Minimum wäre mit jedem, Bruder, kannst du Tim Walter da hinstellen, der würde einen verdammten Champions-League-Titel
Das ist das halt so. Er hat halt durch sein Standing als Fußballer und durch seine Art und Weise, wie er ist und wie er vielleicht auch coacht, hat er genau geschafft, genau dieses Team dazu zu bringen, einfach so konstant und so zu spielen. Aber wie du sagst, an sich rein fußballerisch betrachtet, wir haben gerade die Startelf gefühlt aufgezählt, da ist halt nicht eine Position gewesen, wo du gesagt hast,
Bruder,
hat er gut gemacht.
Wir waren noch gar nicht bei Isco und Co., Digga,
Auswechselspieler und so. Ja.
Also, naja, ich habe mir letztens noch vor 2, 3 Tagen Zidane Touch-Highlights angeguckt. Ja, einfach so ab und zu, man gönnt sich das. Das ist wirklich, das zum Gönnen, Bruder. Das ist so ein Genuss, wie der Typ Bälle verarbeitet hat.
Ich liebe dieses Video, wo er im Training auf den Torwart zuläuft. Und wo die dann machen so, also wo er ihn so dreimal verarscht.
Ich bin ehrlich, rein von der Karriere her, nur von vom Talent und den Achievements als Spieler, mache ich die Diskussion auf, wo ich sage, warum stellt sich nicht jemand hin und traut sich, eine Debatte in Bezug auf Zidans Untouchable-Status aufzumachen. Wo ich sage, was ist mit einem Modric, Iniesta und Co. Ne? Weil ich finde, man muss darüber reden. Weil ein Spieler wie Zinedine Zidane hat als Spieler zu wenig erreicht. Er hat einen WM-Titel mit Frankreich, 98.
Champions League-Titel 2, glaube ich.
Genau, und ich glaube, die haben sogar noch um 2000 oder so die EM gewonnen, wenn ich mich nicht...
Frankreich?
Ja, irgendwie so. Oder die waren im Finale, eins von beiden.
Ich glaube Finale, ja. 2016 auch.
Ja,
dann wurden WM Zweiter.
WM Zweiter 2006 ja. War das. Genau, also der hat viel erreicht, gar keine Frage. Aber man muss sich Gedanken machen, ob die Karrieren von anderen Spielern nicht besser waren. Ne, so ein Ding. Aber rein fußballerisch ist Zidane wahrscheinlich mit Abstand der vollkommenste Mittelfeldspieler aller Zeit.
Er ist Europameister, 2000.
Guck, ja. Football Knowledge. Dies Football Heritage. Ja,
dreimal Weltfußballer auch gewesen.
Aber gut, machen wir weiter. Ich würde es auf jeden Fall fühlen.
Ich würde es, Florian.
Nicht Julia.
Nee.
Ja, wir haben noch einen Rekord in der Bundesliga.
Julian Guirassy.
Der nervt doch nicht.
Nein, Guirassy, ja, crazy. All-time VfB Stuttgart-Rekord. Es gab noch nie einen Spieler, der so viele Tore in einer Saison geschossen
genau,
hat.
Genau, es sind, glaube ich, jetzt 25 an der Zahl. Der Rekord
lag bei 24.
Genau, von
Mario Gomez.
Genau. Digga, das ist, also wenn man das so ein bisschen in den Kontext stellt, ist schon krass, Digga, weil Mario Gomez war meiner Meinung nach untouchable damals. Also, der hat ja.
Meistersaison auch,
genau,
ne?
Genau, also.
Genauso wie damals, ne? Elba und ich glaube Balakow und so, wie sie hießen. Da damals Stuttgart war ja auch crazy gut, einfach ja. So zwei, drei Jahre am
oder
Stück.
Oder Kakao.
Kakao.
Kakao habe ich zugefügt. Kevin Kurani, Digga.
Ja, Stuttgart
hatte
Stürmer,
schon
ne?
geile Stürmer. Ich
Stuttgart
bin ehrlich.
Kann Stürmer, Giovanni Elba und so, wie gesagt.
Weißt du, wer für mich Kultstatus hat, wenn ich an Stuttgart denke?
Hitzelsberger.
Nee.
Timo Hildebrand.
Ja, Digga. Ey, Timo Hildebrand war so geil, Junge. Wallah, ich hab ihn zugefügt mit seiner blonden Mähne.
Oder bei mir war Dings. Ah, fuck, ich hab sein... Ludovic Magnan.
Magnan, Digga.
Ich schwör, warte, ich liebe diese alten Spieler. Und dann kriegt man so Lachflash, nicht weil sie irgendwie lustig, kacke waren, sondern einfach, weil es so... Dass man solche Spieler noch im Kopf hat. So einige Zuhörer werden diesen Spielern denken sich, was aber für Ludovic Magnan. Meinst du Ludovic Reis wahrscheinlich, aber nee, nein. Magnan, Schweizer Nationalspieler. So random. Das war so ein Spieler, unscheinbarer kannst du nicht sein, glaube ich.
Bruder, ich fühle das. Ich fühle diese Flashbacks.
Ich werde auf Safe, ob wir das auf YouTube hochladen oder keine Ahnung wo, ich werde irgendwie was einführen, wo ich so, keine Ahnung, alphabetisch oder so in Duelle gehe mit Leuten, wo ich alte Spieler, also wo mit Spielernamen oder so.
Einfach
und dann so schön diese alten Bundesligaspieler. Nur so Kategorie Bundesliga und dann raushauen. Und dann kommen sie alle. Piet Reuper und Co.
Digga. Oh Roberto Hilbert, Bruder.
Hilbert auch crazy.
Ey, was für geile Namen, Digga.
Hilbert Wahnsinn. War auch Gentner. Auch absolute ja. VfB Stuttgart Legend, meiner Meinung nach. Da gab es einige. Ich weiß gar nicht.
Heftig, Digga. Wow.
War nicht Baschdück auch bei Stuttgart?
Sollte ich mal ein paar, Digga, wir sind voll off-topic, aber ich fühle das gerade.
Und nochmal.
Bruder, Jens, 2009, 2010
Lehmann,
zum Beispiel.
Digga.
Jens Lehmann.
Crazy.
Sven Ulreich. Taschke. Dann haben wir Mathieu Delpierre.
Weißt du wie, ganz kurz, wenn wir bei Taschke. Wie heißt er?
Taschke.
Sind Lothar Matthäus, wie er ihn ausspricht?
Wie?
Serdar Dacci.
Achso, Dacci. Ja, Dacci.
Denkst du, Junge, was für Dacci?
Digga, Arthur Boka, Bruder.
Boka.
Ludovic Magnan, auf jeden Fall auch dabei. Christian Trash, Sebastian Rudi, Sami Khedira.
Stimmt, Digga.
Kusmanovic, Hitzelsberger. Klepp, Alexander Klepp.
Absolut stimmt. Legend.
Timo Gebhardt. Digga, da waren schon Jan Schimak, Didavi, Pogrebnia, Kakao, Marika. Digga, geile Namen, Mann.
Ey, Digga, war nicht Dings auch da, Lubuja?
Nee, zu dem Zeitraum nicht.
Aber er war auch in Stuttgart, oder?
Ich glaube, ja, kann sein. Aber ja, auf jeden Fall, Girassi, sehr geil gemacht.
Digga, ich oder machen,
auch wenn wir über andere Sachen geredet haben.
Ey, ich schwöre, wir machen mal so Dings. Digga, so Top 10 nur von Verein. Das müssen wir machen.
Das müssen wir machen.
Das ist viel geiler, das ist so Nostalgie.
Ja, wir haben noch eine andere Sache, die tatsächlich von der Person selbst dementiert wurde. Und zwar die Liverpooler Einigung mit Ruben Amorim. Ich weiß nicht, ob da jetzt in den letzten ein, zwei Tagen was anderes bei rauskam.
Es gab ein neues Gerücht.
Genau, weil
was ich absolut mal, Quatsch finde.
Ich erkläre mal erstmal, was abging. Fabrizio Romano, der Kollege, jeder kennt ihn. Er hat sich ja die letzten Wochen und Monate ein bisschen stark dafür gemacht, würde ich schon sagen, dass ein gewisser Amorim, der Coach von Sporting, der nächste Coach bei den Reds sein wird. Und ja, der Kollege meinte, nein, es gab weder Kontakt noch eine Einigung oder sowas. Und das ist
okay, das mit dem Kontakt, glaube ich, ist gelogen, aber es wird Kontakt gegeben haben schon. Gehe ich mal von aus.
Ja, er hat es auf jeden Fall dementiert.
Ja, natürlich. Am Ende des Tages, er ist gerade dabei, Meister zu werden. Die letzten Spiele muss sich konzentriert werden, damit sie es auch schaffen. So, da willst du nicht sowas in den Raum werfen, weil du nicht weißt, was das auswirken kann der Mannschaft und so weiter. Ne? Und dann können wir den Übergang machen. Erstens, meiner Meinung nach, ein Trainer, wo ich sage, das wäre ein sehr, sehr guter Weg von Liverpool, den zu gehen. Und auf der anderen Seite ein neues Gerücht aus Deutschland. Digga, welcher Journalist, welches Genie kam auf die Idee, dieses Gerücht
zu veröffentlichen? Jetzt bin ich gespannt, Leute. Ich weiß auch nicht, was er meint.
Digga, einfach Niko Kovac angeblich soll ernsthafter Kandidat bei Liverpool sein.
Ja, alles klar.
Nur Witz, Digga, bist du dumm? Also wer das geschafft hat, so in die Medien zu bringen, ist ein Genie. Gibt ihn, befördert ihn.
Oder Wahnsinn. Also,
du willst mir erzählen, du wirst bei Wolfsburg, die abstiegsgefährdet sind, rausgeschmissen, damit du Kandidat bei Liverpool bist, die gerade um den Meisterschaftstitel kämpfen.
Kämpften. Ja, nee, sehe ich auf jeden Fall nicht. Amorim, sehr, sehr geiler, interessanter Name auf jeden Fall. Wahnsinn. Man sollte sich auf jeden Fall, wenn man sich so ein bisschen vorbereitet, einige Videos in Bezug auf seine Spielweise mit Sporting anschauen. Da gibt es einige Videos auf YouTube, wo man so ein bisschen abchecken kann, bei dem dann klar wird, was für eine Philosophie er verfolgt.
Ja.
Eine andere Sache vielleicht zu Sporting dann. Ein gewisser José Mourinho wird in letzter Zeit ziemlich oft in Portugal gesichtet, in Stadien. Und da gab es nämlich auch so ein sehr unterschwelliges Gerücht.
Es gab auch für Benfica Lissabon gab es auch das Gerücht.
In Bezug auf Sporting oder Benfica Lissabon.
Ja, wir haben ihn ja damals nicht ernst genommen und rausgeschmissen.
Genau. Der hat seine Coaching-Karriere bei Benfica angefangen und sich dann auch relativ schnell mit dem mit den Vereinsbossen gebieft und daraufhin wurde er dann entlassen. Wollte ich nur mal in den Raum stellen, weil das wäre vielleicht eine Geschichte. Wäre vielleicht eine geile Wendung in der Mourinho-Saga. Aber Rommel, wir jumpen Rinne zu den Highlights aus der Premier League.
Ja.
Yes.
Spieltag 33.
Genau, da hatten wir den Auftakt mit Newcastle United gegen Tottenham. Wo ein gewisser Van de Ven komplett
reingeschissen hat.
Der wurde auseinandergenommen. Also man muss auch sagen, im Kollektiv einfach schwach verteidigt von Tottenham. Endstand 4:0, Doppelpack, Alexander Isak, der seit Wochen in Höchstform ist. Sowieso meiner Meinung nach einer der underratedsten Stürmer aktuell in der Welt. Ich finde, von seinen Anlagen her, von seiner Physis, was der mitbringt, sein Dribbling, aber auch so sein Teamplay und sonst so. Ich finde ihn einfach sehr, sehr geil.
Ich finde bei ihm das, was so ein bisschen noch diesen Faktor ausmacht.
Physis einfach.
Ja, so der muss körperliche Präsenz einfach so, ne, die er ausstrahlt. Er wirkt immer noch so ein bisschen schläfrig, so. Aber an sich, die Anlagen, die Matt bringt, unfassbar.
Ja, der hat den Doppelpack, ich glaube, Anthony Gordon und Fabian
Tor und zwei Vorlagen, Gordon noch. Ne? Anthony Gordon, muss man auch sagen, Wahnsinn. Sehr, sehr guter Transfer. Wahnsinn.
Ja, ja, du merkst auch, bei Everton fehlte.
Ja.
Ne? Genau, also Van der Ven wurde bei den Toren von Gordon und
Isaac
komplett alleingelassen. Hat zwei Ankle-Breaker bekommen, lag zweimal auf dem Boden, bisschen Breakdance getanzt. Oder wie man bei uns sagt, Geld gefunden.
Ne? Oder auf Fortnite gespielt.
Auf jeden Fall. Ich nehme ihn da aber auch ein bisschen in Schutz. Letztens meinte jemand aus der Community, seiner Meinung nach habe Van der Ven besseres oder größeres Potenzial als ein Virgil van Dijk, wo ich sage, Schild. Jungs und Mädels da draußen, ihr müsst eine Sache verstehen. Das, was Van Dijk die letzten Jahre über bei Liverpool gespielt hat, ist mitunter das Maximum, was irgendein Verteidiger jemals spielen kann. Du kannst nicht bei 50 Spielen oder 60 Spielen die Saison grundsätzlich viel besser abschneiden als das, was Virgil van Dijk macht. Und wenn man sich besonders diese Saison anschaut,
der carry der hat, die ganze Viererkette, die, wo du sagst, das ist Durchschnitt.
Absolut Wahnsinn. Der hat, glaube ich, keine Ahnung, in den knappen 90ern oder so Pässe im Prozent. Lange Bälle sind bei 66%.
Das ist
nicht sehr gut, das ist absolut elitär. Da ist er schon so mitunter alleine oben, so weißt du. Der hat eine Zweikampfquote von, ich glaube, weit über 70%, irgendwie bei 75% oder so.
Ja,
Digga. Also, ja, was wollt ihr mir? Also, du kannst da, guck, ein Maldini kann das nicht besser verteidigen als er. Ein Nesta kann das nicht besser verteidigen als er. Das, was er macht, ist schon das Kratz. Wenn du 100% hast, das, was die Jungs da angekratzt haben mit Maldini, Nesta, Baresi, was weiß ich wer, nimm mal ein paar. Ramos, Vidic, Ferdinand, Terry, die kratzen da an. Eine Saison sind sie bei 90% von dem, was du machen kannst. Eine Saison bei 93% und dies und das. Kein Spieler wird 100% alles richtig machen. Aber ja, Van Dijk gehört in die Riege.
Sonst wird ja keine Mannschaft ein Tor schießen gegen das Team.
Und also, ein Mickey van der Ven, absolut talentiert. Und er war, Rio Ferdinand hat auch vor dem Spiel Dings gemacht. Er meinte, er ist wie ein Rolls-Royce von Innenverteidiger. Also die Creme de la Creme. Weißt du, er hat so das Komplettpaket. Und dann meinte er nach dem Spiel, meinte er so mit so einem Lächeln, ja auch ein Rolls-Royce hat manchmal technische Probleme. Weißt du? Der hat übertriebenes Potenzial. Aber lass ihn bitte noch nicht mit solchen Namen vergleichen, wenn er noch nicht 2-3 Saisons diese Leistung geliefert hat. Einzige Jahr, wo du sagen kannst, ey, da war Van Dijk nicht so geil, war halt letztes Jahr, weil die mit 25 verschiedenen Verteidigerketten gespielt haben, weil jeder da verletzt war und so.
Ja.
Oder die Saison, wo Ozan Kabak und Nathaniel, wie hieß der?
Collins
da transferiert wurden, so weißt du, auf Krampf. Das ist halt so das Ding. Da, wo ich Van der Ven verteidige, ist halt...
Nee, Phillips.
Phillips. Da, wo ich ihn verteidige, ist halt wirklich, die Sechser machen zu wenig defensiv und man vertraut einfach zu sehr, dass Van der Ven mit seinen 37 km/h oder wie schnell der ist, ne? Er ist ja, glaube ich, der schnellste in der Premier League gewesen.
Ja, ja.
Dass der da einfach alles wegräumen soll. Ja, gut, machst du einen Vollsprint nach hinten über 30 Meter, bist aber trotzdem in 1 gegen 1, plötzlich musst du abbremsen und der Typ ist, weiß ich nicht, 1,85 oder so, ein Haken und Beine sind tot, weißt du? Also, wie oft soll er mit seinem Speed Tore verhindern?
Ja.
Da muss er einfach im Kollektiv besser verteidigt werden. Aber gut, das dazu. Forest gegen die Wolves, 2-2. Wir hatten dann einen Kantersieg von Manchester City gegen Luton Town, 5-1.
Erste Abfertigung in dieser Saison für Luton.
Wo gefühlt, ja man, wo gefühlt jedes Tor wirklich eine Augenweide war. Also ja,
aus der Champions League einfach übertragen.
Es sieht einfach sehr, sehr schön aus. Ja, ja, genau.
So.
Wer hat Doku natürlich nicht bei Comunio aufgestellt? Ich.
Ich, ja.
15 Punkte liegen lassen, aber was soll's. Burnley gegen Brighton 1-1. Brentford bezwingt Sheffield United mit 2-0. Bournemouth gegen Manchester United mit einem 2-2. Bruder, frag mich nicht.
Ich wollte gerade fragen, was war da los, aber das bist mir vorweggekommen.
Fragen mich nicht, wir sind einfach schlecht. West Ham United gegen Fulham zu Hause 2-0 verloren. Die sind auch gerade wirklich nicht gut in Form, ne?
Ja, was gut ein, für zwei Leverkusen. Verletzte Spieler, genau. Bowen verletzt zum Beispiel.
Ja. Auch. Dann hatten wir Liverpool Ab hier wird's spannend. Gegen Crystal Palace zu Hause an der Anfield Road. Sie verlieren 0-1 durch ein Tor, das Eberechi Eze geschossen hat, nach klasse Vorarbeit. Sind natürlich wichtige Punkte, die sie liegen lassen. Ich bin ehrlich, Chancenverwertung von Anbeginn der Saison ein Riesenthema gewesen. Sie haben natürlich auch unglaubliches Pech mit so Alu-Treffern.
Nee, aber nichtsdestotrotz. Diese Saison eine Rekordsaison, was Alu-Treffer angeht?
Weiß ich gerade gar nicht. Also ich glaube, Darwin Núñez alleine hätte schon den Rekord eingestellt. Aber ja, also geht nicht. Und ich bin auch ehrlich, da nehme ich aber auch einen Jürgen Klopp in die Verantwortung. Ne? Also du kannst nicht die letzten Wochen über müde Beine haben oder, keine Ahnung, nicht mehr die richtigen Worte finden oder das taktische Feingefühl haben. Du kannst nicht zu Hause gegen Atalanta Bergamo, ich ziehe es jetzt einmal kurz vor, 0-3 verlieren, um dann nochmal zu Hause gegen Crystal Palace im Meisterschaftsrennen, paar Wochen vor Ende der Saison, 0-1 zu unterliegen. Und du kannst auch nicht einen Curtis Jones statt einen Dominic Szoboszlai und sowas spielen lassen. Und du hast sogar Glück, dass so ein Treffer auf der Linie beispielsweise von Robertson geklärt wurde. Ne, also natürlich hat es auch auf der anderen Seite Pech, ne? Aber wie gesagt, Chancenverwertung, das musst du einfach in den Griff bekommen. Und ich verstehe es nicht, dass man da jetzt irgendwie den Kopf in den Sand steckt. Ne? Also machen sie nicht wortwörtlich, ne? Also ich spitze es hier gerade zu, aber du musst da einfach hungrig sein, fertig.
Ja, safe. Aber auf der anderen Seite, es gab eine Mannschaft, die hätte diesen Patzer sehr gut nutzen können.
Ja, aber guck mal, da sage ich, da haben sie wenigstens ein Topspiel gehabt.
Gegen
den anderen Champions-League-Anwärter. Die Rede ist natürlich von Arsenal gegen Aston Villa rum.
Ja, auch zu Hause im Emirates. Am Ende heißt es 0-2 für Aston Villa. Kam so ein bisschen unerwartet. Aber da auch wieder dieses Spiel, sie dominieren das Spiel. Ja, Chancenkreierung ist dann wieder der Punkt eher bei Arsenal, meiner Meinung nach.
Es geht gar nicht um die Verwertung an sich bei Arsenal.
Eher um die Kreierung. Es geht, ne, es ist so dieses Klassische, was man bei Guardiola eine Zeit lang dann auch irgendwann hatte, wo man sagt, ja, er hat viel Ballbesitz, er dominiert das Spiel, aber er kreiert zu wenig Chancen, um dann entsprechend auch die Spiele klar zu gewinnen oder wichtige Spiele zu gewinnen.
Wobei ich muss schon Arsenal da ein bisschen in Schutz nehmen, weil sie kreieren auch schon Chancen.
Ja, aber also dann ist es halt spätestens so, dass man sagt, es fehlt dann halt doch dieser richtige Neuner.
Das ist das, weil man hatte 18 Schüsse. Man hat halt nur 4 aufs Tor gebracht, so weißt du, aber so. Du kommst in Schussposition, das ist nicht das Ding. Aber Aston Villa auch ganz, ganz klar, ne? Also meiner Meinung nach absolut verdient gewonnen, weil kaltschnäuzig. Sie haben das Ding innerhalb von 3 Minuten dicht gemacht, in der 84. durch Liam Bailey, der eingewechselt wurde. Ball einfach durchgerutscht auf den zweiten Pfosten, er stand halt, ne? Und Ollie Watkins, der dann den Ball einfach, war das ein Chip?
Ich weiß es gar nicht.
Ja, Juri Thielemans hatte, glaube ich, einen Lattenpfostentreffer. Tak, tak. Und ja, Arsenal hatte auch ein bisschen Pech, aber keine Ahnung.
Ja, wie gesagt, das sind die Spiele, die du gewinnen musst, denn jetzt ist Manchester City.
Chelsea wieder, Everton steht noch aus.
Genau, steht noch aus. City wieder an der Spitze zurück nach 32 Spieltagen. 73 Punkte, dahinter Arsenal 71, Liverpool 71, Aston Villa auf der 4 mit 63 Punkten, Tottenham mit 32 Spielen, Aston Villa hat nämlich 33, dann mit 60 Punkten, dann kommt Newcastle und Manchester United auf der 7 mit 50 Punkten jeweils.
Wäre tatsächlich, glaube ich, der schlechteste Schnitt, ne, oder schlechteste Platzierung von Manchester United in der Prem.
Historie? Aber war nicht Ferguson, als er gestartet ist mit, da war es noch nicht die Premier League, ne?
Ja, moderne Ära.
Ja, okay. Da auf die Frage hin hat Ten Hag ja auch die Pressekonferenz verlassen.
Hat er sich was bei Pal Dardai abgeschaut, du?
Dardai.
Also, nee, Digga, terrible. Ich nehme ihn da auch nicht mehr in Schutz.
Bundesliga.
Ja, da hatten wir, auch eine Menge.
Zweite Bundesliga.
Genau. Erstmal eine sehr, sehr gute Vorstellung von Hertha BSC Berlin. 4-0-Sieg gegen Rostock. Ich habe sowieso irgendwie bei Hertha, glaube ich, meine Alarmglocken angemacht für die nächste Saison. Ja. Also für mich, so von den Teams, die da sind, wo ich sage, ey, nächstes Jahr auf jeden Fall mit Favorit für den Aufstieg.
Ist halt so eine Frage mit Rehse, also Leistungsträger, ne? Bleiben die, wenn ja, dann sehe ich das auch absolut als machbar.
Ich glaube, der bleibt. Also der ist ja, der war letztens bei Ed Broski vor einem Monat oder zwei. Und der meinte, der Kontakt zu Hertha bestand vorher schon und der wollte da unbedingt hin. Und dann ist irgendwie das mit dem Abstieg klar gewesen. Und trotz dessen wollte er unbedingt dahin, so weißt du? Und ich glaube, der hat sich auch eingelebt und dies und das meinte er. Geile Stadt, geile Fans, die Farben. Er mag alles so mäßig. Deswegen kann ich mir vorstellen, ey, wenn der Verein ihm verklickert, ey, nächstes Jahr auf jeden Fall, wir haben diesen ganzen Tumult jetzt hinter uns, ne, und eine gewisse finanzielle Struktur. Du hast ja theoretisch auch noch Spieler wie ein Suat Serdar und sowas, der in Italien gerade kickt per Leihbasis. Wer weiß, vielleicht kannst du den verkaufen für ein paar Millionen, dann sieht es wieder besser aus, so weißt du, finanziell.
Ja.
Dann wird auch so ein Leistungsträger bleiben. Sie haben die zweitbeste Offensive der Liga. Das finde ich halt sehr, sehr stark. Fürth bezwingt Kaiserslautern mit 2:1, Paderborn, Karlsruhe 1:0, Kiel 4:0 gegen Osnabrück. So wird es gemacht, ne, wenn man aufsteigen möchte gegen Osnabrück.
Ja.
Wien Wiesbaden unterliegt zu Hause gegen die Fortuna aus Düsseldorf 2:0. Schalke mit einem 2:0 gegen Nürnberg.
Wichtiger Sieg für Schalke.
Gönne ich den. Da können sie auch ein bisschen aufatmen, ehrlich gesagt. Dann hatten wir den ehemaligen Tabellenführer St. Pauli gegen Elversberg, der Aufsteiger mit einem 4:3, nachdem sie einen 2:1 Rückstand drehen, in ein 4:2 und dann am Ende haben sie sich noch ein Tor gefangen, aber verrückt, dass sie St. Pauli 4:3 bezwingen, auswärts.
Ja, ja.
Magdeburg gegen Hamburg 2:2, nachdem der Hamburger SV auch von einem 0:2 Rückstand zurückkommt, nach zwei wirklich dummen Elfmetern. Ramos sogar in der 26., 27. eine Rote dafür bekommen, weil Notbremse. Danach Matteo Raab räumt seinen Innenverteidiger um, der fällt in den Stürmer, Elfmeter. Auch, also innerhalb von einer Halbzeit, Digga, ich bitte dich. Am Ende sehr, sehr stark zurückgekommen. Man muss aber auch sagen, der Hamburger SV dieses Jahr wirklich vom Pech verfolgt, 22 Mal Aluminium getroffen.
Ja.
Und man stellt sich mal vor, wenn dieses Team 22 Tore mehr hätte, stünden sie bei 77 Toren. Die beste Offensive hat die Fortuna aus Düsseldorf mit 63.
Ja, ja.
Also das ist ein kranker Unterschied. Nur das Ding ist halt, gut.
Das kann auch zum Verhängnis werden übrigens.
Genau, das Ding ist halt so, individuelle Fehler machen es dir halt schwer. Nicht, weil du keine Tore erzielst, sondern weil du dir einfach zu viel fängst. Und ich bin ehrlich, ich bin absolut nicht begeistert von der Leistung von Baumgart bis jetzt. Es geht einfach nicht. Das kann nicht sein. Ist also wirklich fußballerisch, besonders in der zweiten Hälfte, besonders gegen Ende der Partie, wirklich richtig, richtig, richtig gut gespielt. Aber es kann nicht sein, dass das nur phasenweise ist. Du bist kein durchschnittlicher zweite Bundesliga-Verein.
So,
du bist Aufstiegsgarant eigentlich.
Jetzt geht's gegen Holstein Kiel und dann in drei Wochen gegen St. Pauli. Jeweils zu Hause, ne?
Dann nochmal, ich glaube, das ist auch ein Niedersachsen-Ding, Braunschweig gegen Hannover 0:0. Was bedeutet das für die Tabelle? Wir haben einen neuen Tabellenersten. Nach zwei Niederlagen von St. Pauli übernimmt Holstein Kiel tatsächlich die Führung mit 58 Punkten, Pauli ein Punkt dahinter. Auf Platz 3 Düsseldorf mit 52 Punkten, Hamburg mit 49 auf Platz 4. Dahinter dann Hannover, Hertha, Karlsruhe, Fürth und so weiter, alle mit einem Punkt Unterschied. Und die Abstiegsränge sehen folgendermaßen aus. Langsam dünne Luft für Osnabrück, die könnten theoretisch noch ein paar Punkte holen, 5 Spieltage haben wir noch, 24 Punkte, Kaiserslautern 29, Rostock 31, Braunschweig 31, Wien Wiesbaden 31 und Magdeburg 33, Schalke hat 4 Punkte Abstand auf die Relegation mit 35 Punkten auf Platz 12.
Ja, und dann steppen wir in die Bundesliga.
Ja.
Ne? Wir haben ja schon, ne? Bundesliga, wenn du es eingibst, guck mal, bei Leverkusen Logo kommt und geil, Feuerwerk. Ne? Sieger in der Bundesliga. Nochmal unfassbar. Aber wir gucken uns auch an, was ist da passiert am Wochenende, denn es gibt ja noch interessante Konstellationen. Wir hatten einmal Augsburg gewinnt zu Hause 2:0 gegen Union Berlin. Der FC Bayern hat ja die Meisterschaft auf das Heimspiel vertagt von Leverkusen durch einen 2:0 Arbeitssieg zu Hause gegen Köln.
Bruder, Köln, Respekt. Ich gekämpft, bin ehrlich, ne? Respekt, die haben so gut gespielt.
Ja, dann haben wir Leipzig mit einem 3:0 Heimsieg gegen VfL Wolfsburg.
Bro.
Wo wir über Wolfsburg vielleicht mal reden sollten.
Scheiß mal auf Wolfsburg, ich will gar nicht über die reden. Die sind einfach Trash. Ihr seid Trash, sorry. Macht auch keinen Spaß, wie ihr Fußball spielt. Die haben eigentlich... Nee, scheiß drauf. Ja. Ich wollte nur sagen, hast du die Aktion von Openda gesehen, das Tor, wie er den Ball mit der Hacke direkt sich vorlegt, Verteidiger stehen lässt und dann zack reingeschoben. Der Typ ist bei 22 Saisontoren.
Ja, unfassbar gut.
Guck mal, wir reden, wie historisch gut Kane und Guirassy waren, ne? Guirassy hat mit 25 einen vereinsinternen Rekord gebrochen.
Ja.
Er steht bei 22 Toren und man nimmt's hin, ne? Man sagt, boah, er ist ein geiler Spieler, dies, das. FIFA-Spieler oder EAFC-Spieler feiern ihn, weil man ihn gut nutzen kann wegen seinem Speed und dies und das, ne? Gut. Aber Leute checken nicht, wie krank das ist, in der Debütsaison so viele Buden zu machen und spielerisch auch noch so viel Impact zu haben, weil er ist kein riesiger, bulliger Stürmer, der einfach nur rumsteht und Dinger kaltschnäuzig macht, sondern er spielt mit.
Naja.
Also ich weiß nicht, der sollte ein bisschen mehr Credits bekommen.
Dann haben wir Mainz 05 mit einem wichtigen Heimsieg, 4:1 gegen Hoffenheim.
Fühl ich geisteskrank. Ich glaube auch, die werden nicht absteigen.
Nee, glaube ich auch nicht.
In den letzten 4 Spielen haben sie 3-mal gewonnen und das eine Mal unentschieden. Die haben in der gesamten Saison 5 Siege.
Ja, crazy.
Und das durch hier Neucoach, wie hieß der? Wenn ich auf seinen Namen komme. Sven, nee. Boah. Ah, in Skandinavier.
Bo Svensson oder so ein Scheiß.
Ja.
Irgendwie so. Aber ich weiß nicht, die haben auch immer wieder so skandinavische Trainer.
Ja, das ist halt so.
Auf jeden Fall, wir hatten noch geworden. Das
Bo Henriksen.
Das Gladbach-Spiel gegen Dortmund. Ja, die beiden Borussen. 1:2 gewinnt Dortmund. Doppelpack Sabitzer.
Eine kuriose Sache ist passiert. Und zwar wurde ein zweiter Elfmeter für Dortmund gegeben. Sabitzer geht hin. Ich glaube, er schießt sogar und der Ball geht auch rein. Aber kurz bevor er schießt, kommt nochmal die Message zum Schiri vom VAR, dass der Elfmeter kein Elfmeter war. Ball geht rein, die sagen, was ist los? Und er sagt, nee, ich hab nicht angepfiffen, den Elfmeter. Und dann gab es die Diskussion, ey, was ist hier los, mäßig, bla bla, hinher. Und daraufhin haben sich dann auch einige Dortmunder Spieler, glaube ich, auch lautstark zu geäußert. Am Ende des Tages alles Paletti, man hat den Sieg mitgenommen, ist ja auch wichtig im Champions-League-Rennen. Aber ja, war ein bisschen kurios. Also ja. VAR sowieso die letzten paar Wochen finde ich echt komisch, ne? Also beispielsweise diese Kids-Mistake, sagt man ja, ne? Was auch Tuchel angesprochen hat, wo der Schiri bei dem Arsenal Champions League Spiel einfach meinte, so, oh, das war ein Kindermistake bei der einen Situation, wo
Gabriel Hand genommen hat.
Genau. Torwart hat Abstoß, spielt den Ball kurz, Gabriel nimmt den Ball und stellt ihn sich nochmal per Abstoß, also für den Abstoß hin. Oder auch im Spiel Mainz gegen Hoffenheim jetzt, da hatte Adamian gelb bekommen und dann bei einem Einwurf ist er zum Kopfball gegangen und hat den Ball einfach so Batsch mit der Hand gespielt. Was laut Regelwerk eigentlich direkt gelb ist. Heiß. Ja, gelb-rot. Ja. Aber die sagen halt so Kids-Mistake und sagen, ach, scheiß drauf, ist nicht so schlimm. Aber gut, Sabitzer sehr
gut. Ist aber genau das Gleiche. Einer aus der Community hat immer gesagt, war das bei dem Bayern-Spiel in der Champions League, war das nicht ein falscher Einwurf? Habe ich auch geschrieben.
Genau.
Das Thema Einwurf ist sowieso auch ein Thema, kann man lange drüber diskutieren. Das Problem ist, dass du halt die Spieldynamik halt rausnehmen würdest, wenn du wirklich auf jeden Einwurf explizit achtest.
Ja, das ist halt richtig so ein Ding, so, weil aus dem Einwurf in der Regel nichts passiert, aber wenn ein Tor passiert, dann nimm das zurück. Du hast ja ein VAR dafür jetzt.
Ja. Ja, auf jeden Fall hatten wir VfL Bochum gegen Heidenheim. Bochum in Rückstand geraten mit einem unfassbar sexy Eigentor.
Von Schlotti?
Ja.
Ja.
Das sah so witzig aus. Der war schon richtig lustig. Und kam dann nochmal zurück mit einem 1:1, wichtiger Punkt für Bochum.
Auch durch Schlotti, Doppelpack gemacht.
Ja, kann man machen. Dann, wie gesagt, Stuttgart 3:0 zu Hause gegen Frankfurt, sehr souverän.
Ganz kurz, die Schnittstellenpässe von Dennis Undorf, Leute, sehr underrated. sehr, sehr underrated.
Der Typ ist crazy gut.
Ja, Wahnsinn. Ich finde aber auch Dings, Frankfurt natürlich, ne, in dem Spiel jetzt nicht unbedingt gut gewesen, aber ich finde Frankfurt macht das auch konstant wirklich sehr, sehr nice, wie sie Spieler entwickeln und so über die gesamte Saison hinweg. Da gibt es auch einige Namen, die interessant sind.
Ja, dann haben wir noch Darmstadt-Freiburg gehabt. 0-1 gewinnt Freiburg auswärts. Und das Meisterschaftsspiel Leverkusen mit einem 5-0 Hattrick, lupenreiner Hattrick von einem Florian Wirtz in der zweiten Hälfte.
Der Joker.
Der dann auch mit der knapp 90. Minute zum Abpfiff geführt hat.
Ja, da wurde einfach nicht mehr weitergespielt. Ja, aber das ist auch, guck mal, man sagt ja ganz, ganz oft, Fingerspitzengefühl und dies und das, ne? Und ich finde das richtig gut vom Schiedsrichter, dass er die Situation erkannt hat, dass er gecheckt hat, ey, die ganzen Fans jetzt nochmal auf die Tribüne zu beordern, weil die sind schon von den Rängen runtergekommen.
Ja, da waren schon dann beim 5-0 waren schon echt viele und dann sind die zurückgegangen und er hat dann gut gescheit gesagt, ey, ich höre jetzt auf, dann können die Spieler zumindest ein bisschen schon Richtung
Kabine. Es war die 90. Minute, hat gesagt, ey, ganz ehrlich, es steht jetzt 5-0, das Spiel wird jetzt auch nicht nochmal kippen. Wenn er jetzt nochmal 3 Minuten Nachspielzeit,
das wäre auch Quatsch, ja.
Zack, abgepfiffen, Leute feiern lassen und geil. Hat er gut gemacht.
Ja.
Man muss auch mal Schiris loben, wenn sie was gut machen.
Genau. Schauen wir nochmal auf die Tabelle vielleicht in der Bundesliga, weil wir haben da ja noch ein paar Konstellationen, die interessant werden können, denn es geht noch um den Vizetitel zwischen Bayern und
die Stuttgart. Champions League.
Ja, 63-63 die beiden. Leipzig mit 56 auf Platz 4 und Dortmund auch hier mit 56 Punkten auf Rang 5.
Dortmund richtig Arschritze. Warum? Die spielen jetzt nächste Woche gegen Leverkusen. Leverkusen will die Saison ohne Niederlage beenden und sie sind halt auch in Höchstform. Die Woche darauf im direkten Duell dann nochmal gegen Leipzig.
Ja, kann man machen.
Ein bisschen schwierig, aber why not?
Überraschung der Saison vielleicht bis jetzt, meiner Meinung nach, Augsburg auf Rang 7, ne, mit 39
spielen
Punkten.
Spielen um den 6. Platz, gemeinsam wie mit Freiburg.
Genau, Freiburg auch, ja. Hoffenheim auch stärker als gedacht dann am Ende dann doch noch. Und über Enttäuschung für mich, die auch noch auf den Relegationsplatz rutschen können.
Union
VfL oder Wolfsburg.
Ja, ja.
Einfach 2 Punkte Abstand auf Mainz. Und die Kölner, es wird schwierig. Es wird schwierig. Zumal
ich will nicht,
vor allem
dass Köln
in der Verfassung von Mainz.
Ja, oder aber wenn bei Köln absteigt, ist das Problem ist vorbei danach mit der Transfersperre und allem, dann ist durch.
Dann ist erstmal 2-3 Jahre zweite Bundesliga.
Ja,
wahrscheinlich.
Und ich habe auch keinen Bock, dass das so eine Fahrstuhlmannschaft wird, ganz ehrlich.
Ja.
Digga, wie viele, guck mal, die zweite Bundesliga, wie viele Vereine von denen gehören eigentlich in die erste, Bruder? Mit Hertha, mit Hamburg, mit Schalke. Weißt du, was ich meine?
Also man muss sagen, Köln,
Hannover.
Mal Köln spielt gegen, sie spielen gegen Darmstadt nächste Woche. Dann direktes Duell gegen Mainz, in Mainz. Das wird ein sehr wichtiges Spiel. Dann spielen sie zu Hause gegen Freiburg. Dann zu Hause gegen Union Berlin. Und dann auswärts in Heidenheim. Also es sind Gegner, wo ich sage, ey, es hätte jetzt schlimmer kommen können für den Saisonendspurt. Es liegt wirklich in deren eigenen Hand.
Ja.
So. Genau, deswegen das zum Thema erste Bundesliga, wirklich interessant und wir steppen rüber zu einem Spielchen, wir müssen uns auch ein bisschen sputen.
Machen wir. Also, Spiel heißt Guess the Club. Ich nenne dir 2 Spieler und du sagst, welcher Verein der ehemalige oder aktuelle noch
in der
Arbeitgeber ist.
50 Cent.
Genau. Spiel hast du verstanden, ne?
Ja.
Ich sag zum Beispiel Jerome Boateng und Amadou Onana.
HSV.
So. Okay.
Gut. Jetzt so, aber die habe ich ja aufgeschrieben.
Ups, Spaß, nein. Wir fangen erstmal einfach an.
Okay.
Lionel Messi und Adama Traoré.
Barcelona.
Barcelona. Ronaldo und Xabi Alonso.
Real Madrid.
Sehr gut. Samuel Eto'o und Radamel Falcao.
Eto'o und Falcao? Anchi Machatschkeller.
Tschüss.
Spaß. Hat Eto'o bei Monaco gespielt?
Sag du es mir.
Eto'o, Falcao. Das Ding ist, Falcao hat bei Porto gespielt. Falcao hat bei Atletico gespielt. Falcao hat bei Monaco gespielt.
Richtig.
Und bei Manchester United. Da hat aber Eto'o nicht gespielt.
Genau, der hatte noch mehr Stationen.
Falcao?
Mhm. Der hat noch einige Stationen.
Falcao. Ja, deswegen hätte ich jetzt gesagt, Anchi Machatschkala, aber...
Nee. Komm, Junge.
Hä?
Komm.
Deswegen ist bei Eto'o ist auch die Frage.
Ja. Ja, mach mal Eto'o, geh mal Eto'o durch. Ist vielleicht besser.
Samuel Eto'o, Inter Mailand halt. Klar. Barcelona, klar. Da haben die bei Mallorca beide gespielt.
Nee.
Aber Eto'o hat da gespielt, ne, glaube ich.
Ja. Also Eto'o hat echt überall gespielt, by the way, ne? Also es sind sehr viele Vereine bei ihm.
Ich weiß es nicht.
Guck mal. Wir gehen mal durch dann. Ich gebe dir einen Tipp.
Ja.
Also erstmal Real Madrid. Espanyol, Barcelona. Zurück zu Real, von dort zu Mallorca. Barcelona, Inter, Anchi Machatschkala. Und dann die Station, die wichtig ist.
In die Türkei.
Türkei war Jahre später. Türkei war tatsächlich 4 Jahre später.
Anchi Machatschkala und von aus Russland zu dem Verein, wo sie zusammen gespielt haben.
Nee, nicht zusammen.
Nein, gespielt. Nein, nicht zusammen, aber beide gespielt haben.
Genau.
Digga, wo, wer hat denn da noch ein Eto'o gekauft?
Das ist das Ding. Andere Vereine, ich sag dem Verein nicht, weil daraufhin ist er nochmal zu Everton gewechselt.
Mhm.
Der ist auch geisteskrank, ne?
Digga, check ich gar nicht. Habe ich gar nicht auf dem Zettel.
War da tatsächlich nur ein halbes Jahr. Danach ging es nach Genua, Antalyaspor, Konyaspor und dann Qatar SC.
Oder ich habe keine Ahnung.
Okay.
Ist es Premier League?
Ja. Es waren die Blues.
Chelsea?
Samuel Eto'o war bei Chelsea ein Jahr. Falcao war und ja. Radamel Falcao auch.
Ja, okay.
Falcao übrigens noch zu den Clubs, die du nicht erwähnt hast, bei Gala gewesen
ja,
und
das,
aktuell
den,
bei
den wusste ich noch.
Rayo Vallecano. Okay. Ronaldinho und Mikel Arteta. Der ist auch wild.
Paris.
Ja, schon.
Ist schon.
Hashtag, Digga.
Ja.
Du wolltest gerade nur durchgehen eigentlich, ne?
Ja, nee, ich hätte auch eher tendenziell zu Paris als erste Option.
Ja, wenn dann bei überhaupt Barca so. Oder Milan war Arteta nicht.
Ja.
Ja, okay. Toni Kroos und Kai Havertz.
Leverkusen.
Das ist richtig. Zinedine Zidane und Lord Bentner.
Juve.
Das ist halt das Ding, bei Legenden weiß man immer so 3-4 Vereine, Max, und dann...
Ja. Na, Bentner wusste ich aber auch direkt. Okay.
Yaya Touré
ja.
Und Cesc Fabregas.
Monaco.
Ey, stark. Ich dachte, da hätte es vielleicht Probleme. Luis Suarez und Rodri.
Atletico.
Richtig. Eden Hazard und Victor Osimhen.
Lille.
Richtig. Und zu guter Letzt Darwin Núñez und Nicolas Otamendi.
Ja, oder?
Ja, oder?
Benfica Lissabon.
Benfica Lissabon, it is. Ja, stark, Digga.
Nee, hättest du Pablo Aimar sagen müssen.
Digga, Bruder, Aimar habe ich so gefühlt, Digga.
Und wessen Idol ist Aimar?
Boah. Weiß ich nicht.
Also nicht von ihm, sondern von wem ist Aimar das Idol?
Ja, ich habe schon gecheckt, weiß ich nicht. Bernardo oder so?
Lionel Messi.
Messis Idol ist Aimar?
Hm?
Heftig.
Musst du mal googeln.
Krass.
Er hat ihn
unnormal. Ich dachte, er will jetzt Maradona sein.
Ja, nee, er war. Also mittlerweile würde er es vielleicht sagen, aber wenn man so denkt, er war sehr, sehr lange Messis Vorbild.
Oder Aimar und Riquelme, ne? Ich hab die unnormal.
Das Ding ist, bei Benfica war eine Zeit lang, wir hatten Pablo Aimar und Saviola.
Bruder, Saviola, wow, Bruder. Oh,
ey, das war
Costa, so Digga. Bruder, ihr tut mir ein bisschen leid, ja. Ihr hattet echt Legenden, Digga.
Ja.
Also ihr seid, leider, seid ihr nur noch Ausbilder.
Ja.
Was richtig gut ist für Nachhaltigkeit, ne?
Es hätte halt einer dieser zwei, drei Europa-League-Titel sein müssen, die wir hätten gewinnen können.
Ja, das stimmt schon. Aber gut, das war's von meinem kleinen Spielchen.
Nice.
Und wir jumpen kurz ins Q&A.
Achso, Q&A.
Ja. Genau. Da haben wir noch ein paar Fragen von letzter Woche gehabt. Das kam mir ein bisschen zu kurz, deswegen wollte ich einfach nochmal ein bisschen was thematisieren. Da hatte Arthur, Shoutout, machte mal aktiv mit, hatte da einige Fragen oder Takes. Er meinte beispielsweise, Manchester United sollte Rashford verkaufen. Was sagst du dazu?
So wie er spielt ja aktuell oder dieses Jahr.
Was wäre so eine Schmerzgrenze für dich, wo du sagst, ey, wenn ein Angebot von so viel reinkommt, werde ich ihn auf jeden Fall verkaufen.
Wie alt ist er?
Ich glaube jetzt 24, 25.
Ja, ich glaube, so muss schon so 70 Millionen sein.
Bruder, mein 26 ist er.
Ich dachte, 26 Millionen ist deine Schmerzgrenze.
Nee. Bruder, meine Schmerzgrenze 60 Millionen. Gib mir 60 Millionen.
Ja, ich war so auch so 60, 70. Aber dann dachte ich mir so, Coman hat jetzt 70.
Ist mir egal.
Aber ja.
Für mich ist so, für wie viel Geld kriege ich einen adäquaten Ersatz, wenn ich sage, ey, ich will mein Team upgraden, weil, Digga, Hand aufs Herz, Marcus Rashford ist kein Fußballer mit einer guten, gesunden Einstellung zum Sport. Ich liebe den Typen dafür, wie er letztes Jahr gekickt hat. Ich liebe den Typen dafür, für das, was er für die Kids in England und auf der Welt bedeutet, weil er ist vermutlich einer der aktivsten Fußballer, die was für die Community machen. Hm. Das sehe ich alles. Und im Großen und Ganzen war er immer vorbildlich. Er hat wenig Scheiße an sich gemacht. Aber die Scheiße, die er sich die letzten 3-4 Monate geleistet hat, explizit mit seiner Arbeitseinstellung, explizit mit seinem Engagement auf dem Fußballfeld, explizit mit einem Gelben gemacht und danach im Ausland, ich glaube in Schottland, feiern gegangen, wo das dann viral gegangen ist, wo das Ten Hag und Co. sehr, sehr gut gehandhabt haben. Mhm. Bruder, du spielst in der Defensive 10 gegen 11. Er macht nur Alibi-Läufe nach hinten. Ich kann das nicht mehr sehen. Bruder, ein fucking Bruno Fernandes. Er läuft 90 plus Minuten als Zehner mehr als unsere Sechser. Erstmal das festhalten. Er läuft, macht Blutgrätschen im eigenen 16er und klärt den Ball zum Einwurf und sonst was. Warum reißt sich dieser Typ den Hintern so auf, wenn der andere einfach nur alibimäßig läuft? Ich schwör's dir, es ist so dieses, du merkst, du kommst gar nicht mehr an den Ball, aber damit du vom Trainer nicht angeschissen wirst oder von deinen Spielern zur Rechenschaft gezogen wirst, läufst du einfach so ein bisschen daneben mit. Jedes Mal ist er 5 Meter vom Ball entfernt und er macht nichts. Ja. Und ich kann das nicht ab, weil ein Marcus Rashford, ich sag dir ehrlich, er ist nur gut, wenn er Tore macht. Letztes Jahr hat er geknipst wie sonst was. Und es war kein Problem, es war die erfolgreichste Saison unter Ten Hag, aber in seiner gesamten Karriere. Das heißt, am Trainer kann es nicht liegen. Der wurde halt natürlich ein bisschen, also der wurde praktisch, genau, ein bisschen mehr durchrotiert, auch in die Spitze, weil wir einfach keinen Stürmer hatten. Dankeschön, Martial. Aber wir hatten da Spiele, also wochenlang einfach einen Weghorst vorne. Da hat Rashford immer noch über den linken Flügel gespielt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Es liegt nicht an der Mannschaft, es liegt nicht an dem Trainer oder an dem System, es liegt nicht am Wetter. Der Typ ist einfach, keine Ahnung, Digga, mental gerade nicht auf der Höhe. Und es ist gar nicht böse gemeint, aber wenn er zum Beispiel zu Paris geht und als Mbappé-Ersatz, der wird da auf jeden Fall erfolgreicher sein als hier, weil in Paris spielst du bei einer Übermannschaft und bei Manchester United spielst du bei einem Verein, der mit Ach und Krach international spielt. In Frankreich würde er echt sehr viel Selbstbewusstsein tanken können. Und auch Champions League spielen, was du bei United nicht machen kannst. Also es ist für beide Seiten gut. Aber ich weiß nicht, Digga, mir gefällt einem seine Einstellung gerade überhaupt nicht.
Absolut nicht. So, das, ich verstehe auch nicht, warum er spielt. Wahrscheinlich, weil es keine bessere Option gibt.
Oder Politik. Er ist ein Eigengewächs, er muss spielen, er ist bla bla bla. Er ist Max Rashford, einer unserer wenigen englischen Nationalspieler. Wer bist du, dass du ihn auf die Bank setzt? Was? Du hast das schon bei Ronaldo gemacht, jetzt machst du es bei ihm. Digga, egal was der Trainer macht, ist falsch. Ihm wird einfach gesagt, stell den auf, er muss den aufstellen. Das ist so wie in der Kreisliga, Bruder, wenn da irgendeine Vetternwirtschaft ist. Ich meine das ernst. Bei United läuft das nicht anders. Einige Spieler werden genau auf Krampf aufgestellt. Und was ich halt meinte, das ist kein Junge, der gut für die Defensivleistung ist. Das ist kein Typ, der gutes Passspiel hat. Der kann nicht für andere auflegen. Das heißt, das Einzige, was er machen kann, sind Tore. Und wenn er keine Tore schießt, wie aktuell, dann bringst du mit mir nichts.
Naja.
Weißt du, ja, lass ich ehrlich lieber einen Amad Diallo spielen.
Ja.
Garnacho und Amad, gib ihn. Bruder, aktuell, ich meine das ernst, die letzten paar Wochen war selbst ein Anthony gut.
Ja, besser auf jeden Fall.
So, würde ich einen Anthony, ich check auch nicht, warum er Anthony nicht auf links spielen lässt, aber naja. Lautaro Martinez, aktuell Top 5 Stürmer, sagt er auch noch. Sehe ich nichts verkehrt.
Ja.
Also, Haaland, Kane.
Er ist besser als Osimhen dieses Jahr.
Ja. Nee, nicht nur dieses Jahr, ich finde allgemein, er ist einfach besser.
Lewandowski. Hm.
Ja, wobei der auch jetzt gerade nicht überrangt. Also zwei Clearcut-Stürmer.
Watkins, ja.
Watkins vielleicht, ja, Gyrassi kannst du vielleicht noch mit reinziehen. Ja, Lautaro auf jeden Fall.
Boniface halt so, aber...
Ja, Lautaro, ich habe es gestern noch nachgeschaut, steht bei 23 Toren in der Liga und die ganzen Elfmeter tritt Hakan.
Ja.
Also die meisten.
Jetzt 11 Saisontore auch, ne, deswegen schon.
Ja. Ja. Also der stünde sonst bei 30 Buden schon, weißt du?
Ja, safe. Das ist krass. Also unfassbar gut.
Koray und ein Strich Lyon hat einen Hot Take. Er sagt, Müller Legacy größer als Neymars Legacy.
Ja.
Nö.
Wieso?
Legacy ist nicht für mich einfach nur Titel oder Langlebigkeit.
Ich finde, das ist typabhängig, ne? Also was für ein Fan, also was für ein Typ Fan du bist. Bist du ein Fan davon, ich mag es, vereinstreue, legendäre Spieler zu sehen über die gesamte Zeit, oder magst du halt, bist du ein Fan von fußballerischen Grundlagen, fußballerischen Können an sich, also Entertainment, was Fußball dir gibt, wo du sagst, ey, da, ne? Ich finde, wenn du das abwiegst voneinander und sagst, ich bin Typ der, dann bin ich für beide Seiten offen.
Also ich denke mir halt, also ja, ich check deinen Punkt. Ich denke mir halt, Legacy bedeutet für mich, wie halten dich die Leute in Erinnerung und wie viele? Ja. Weißt du, und die Leute werden in 50 Jahren noch von einem Neymar reden als einer der Magier. Und er hat ja auch Titel und Erfolge gefeiert. Ist ja nicht so, als ob er nicht mit Barca komplett die beste Offensive aller Zeiten hatte, meiner Meinung nach.
Ich glaube, das liegt aber auch unter anderem einfach so Brasilianer, der Name.
Bruder, Ronaldinho hat auch nicht immer die heftigste Phase gehabt. Der hatte 4 Jahre lang Prime, also Peak Ronaldinho, wo du wusstest, Digga, du schaltest ein, du kriegst, was du möchtest. Weißt du? Aber der hat auch ganz viele Jahre, wo du dachtest, ey Bro, konzentrier dich doch jetzt. Hier, R9. Eine sehr, sehr kurze Peak gehabt. Übrigens mit 19 Jahren Ballon d'Or gewonnen, war das, glaube ich.
Irgendwie so, ja.
Mit 46 Toren in 48 Spielen oder irgendwie sowas. Mit 19. Kann man mal nochmal Fakt checken, irgendwie sowas war das. Aber der Kollege, seine Legacy ist größer, als was er potenziell hätte erreichen können. Aber du gehst nicht an die Tatsache und hast jedes Mal dieses, oh, what if, und du bist traurig und sonst was. Nein, du bist glücklich, dass du da warst, dass du das sehen konntest. Bruder, bei Thomas Müller, ich schwöre dir, und ich bin richtiger Fan von Müller und ich sage das jedes Mal. Aber es ist nicht so, als ob ich traurig wäre, wenn es keinen Müller gäbe. Ich finde den als Charakter, finde ich den sogar geiler als reiner Spieler und Legende. Weil ich finde, Müller ist einfach ein Typ. Weißt du?
Ja, das macht ihn ja auch zur Legende.
Er ist super sympathisch. Richtig lustiger Dude einfach. Aber, Digga, ob es jetzt ein Thomas Müller ist oder weiß ich nicht, eine andere Bayern-Legende, so, weißt du? Oder deutsche Legende. Aber Neymar ist halt einzigartig.
Ja, wie gesagt, das ist betrachtungsweise meine Meinung. Also ich verstehe das so und ich will das auch gar nicht kleinreden oder absprechen.
Ja. Dann von Elias Malik, er sagt Hot Take und das geht dann an dich als Portugiese. Bruno Fernandes ist der wichtigste Spieler bei Portugal. Ohne ihn läuft es nicht. Und er sagt auch, er ist der überspielteste Spieler auf der Welt und braucht auf jeden Fall mal eine Pause. Weil der Kollege verpasst nie Spiele, seitdem er bei United ist.
Ich weiß, den Portugal-Take weiß ich nicht, ob er der wichtigste Spieler ist. Ich finde, das Portugal-Konstrukt ist per se aufgebaut auf so ein ja, so 4-5 Spieler, die sehr, sehr wichtig sind. Und die Leistungsdichte ist auch so hoch, dass ich sage, du kannst immer einen rausrotieren, wenn von 5 Spielern 3 mindestens spielen oder 4, dann funktioniert das genauso. Deswegen tue ich mich schwer damit zu sagen, er ist der wichtigste Spieler bei Portugal. Bei Manchester United meiner Meinung nach absolut, ohne Zweifel. Und dass er eine Pause braucht, ja, safe. Aber wenn er das Niveau, wenn er das halten kann, dann kann er es halten. So, am Ende des Tages, er hat keine internationale Belastung.
Du Penner. Der hätte nicht sein müssen, Digga.
Ja, nein, aber das ist so ein Punkt, ne? Hätte er jetzt noch Champions League oder Europa League, so dann, ja, aber Manchester United ist halt leider nicht in der Lage, so einen Spieler schonen zu können, mal in der Liga. Es geht halt nicht.
Ja.
Wir haben es jetzt am Wochenende wieder gesehen. Du brauchst ihn.
Und er ist ein Spieler, bringt der. Bringt halt trotzdem nicht so.
Ja, so, aber wenn er nicht wäre, dann wäre es noch schlimmer.
Ja, safe.
So, safe. Da hast du gar keinen Motor mehr. Also dann bist du, keine Ahnung.
Also, weißt du was?
Die fahren schon teilweise, ne, so nur auf Felgen und er ist der Motor, der trotzdem noch läuft, sodass die trotzdem fahren können. So und, ja. Ja.
Willst du noch irgendwie.
Nein, ist okay.
Hau noch einen rauskommen.
Nein,
Bruder. Nein, soll nicht in dir bleiben, Bruder. Mach noch einen.
Also, Pferde können auch laufen ohne Hufen. Spaß.
Ja, Bruder, bei Bruno, ich finde es einfach nur traurig, wie krass der Kontrast ist, wenn er bei Portugal spielt und wie er bei United spielen muss.
Ja.
Er kann gar nicht so auftrumpfen wie bei Portugal. Er spielt immer noch extrem gut.
Wieso, er spielt bei United, doch das Gefühl kennt er?
Genau.
Wenn Ronaldo spielt bei Portugal.
Ja, lol. Du bist heute im Fahrt, ne?
Ja, oder?
Bisschen austeilen. Nee, aber ich finde, Bruno spielt immer noch extrem gut. Und ich finde, Bruno ist absolut, und das ist eine Seltenheit, er ist absolut kein Spieler, den man an Statistiken messen kann. Oder bemessen kann, weil er so viel mehr für das Spiel macht als rein Tore und Assists.
Deswegen ist er beweist auch immer wieder Hatern, wir haben ja auch eine Gruppe, ne? Immer wieder, dass selbst die irgendwann sagen, ja, okay, Digga, er ist halt echt so der.
Die sagen, warum, was mögt ihr an ihm? Bruder, Tamam, ich bin United-Fan, er ist mein Kapitän, ich feiere ihn, ich habe es tausendmal erklärt, warum. Er ist einer von 2, 3 Spielern, die in der Sir Alex Ferguson-Ära rein vom Talent und rein von der Mentalität der Faust aufs Auge reinpassen würden und du hättest keine Kopfschmerzen, wenn er ein Stammspieler da wäre. Er hat dieses Skill-Level und diese Leadership-Mentality und alles drum und dran. Hat er Laufbereitschaft? Stell dir ihn mit einem Rooney vor. Bruder, du verteidigst mit 15 Mann gefühlt. Ja, weißt du?
Ja.
Und deswegen, ich liebe den Typen. Aber du als Portugal-Fan, du kannst da von einer anderen Sichtweise das betrachten und
unfassbar,
ich glaube, du
würdest
auf denselben Punkt kommen.
Man muss halt sagen, er übernimmt halt auch schon eine Führungsrolle.
Todes.
Bei Portugal, wenn Ronaldo nicht auf dem Platz steht, weil es nicht zugelassen wird sonst, ne, wenn Ronaldo auf dem Platz steht. Was verständlich ist einerseits, andererseits, wie gesagt, führt es dazu, dass solche Spieler zurückstecken müssen. Er ist aber auch ein Typ, so, er macht es einfach. Also ihn juckt das dann noch nicht. Ne? Er ist nicht so, dass er sich darüber aufregt, glaube ich.
Nakama Kitchen sagt, Shoutout, Julian Alvarez zu Arsenal wäre sehr pervers.
Woher auch immer er diesen Take hat?
Bro, ich weiß auch nicht, aber
ich weiß nicht, aus welcher Küche er diesen.
Guck mal, ich denke mir,
dieses Gerücht gehört hat.
Julian Alvarez, auch wenn ich ihn besser finde als Gabriel Jesus, ist derselbe Spielertyp.
Ja, es ist nicht die Sturmspitze,
genau,
die du brauchst.
Und theoretisch hast du schon mitspielenden Stürmer in Form von Kai Havertz, der natürlich eine ganz andere physische Voraussetzung mitbringt. Weniger Tempo, aber mehr Größe. Ne? Und der macht seinen Job überragend. Was mir das aber zeigt, ist, entweder brauchst du einen verdammt guten mitspielenden Stürmer und den hast du eigentlich schon und da würde Julian Alvarez ins Raster fallen. Oder du brauchst einen verdammten Stoßstürmer, wo du Zielstürmer, wo du sagst, ey, ich gebe dem Ball, entweder der knallt ihn rein oder der legt nochmal ab und so, sich behaupten.
Die Frage ist halt bei Alvarez so, wo sieht er sich? Sieht er sich auf der 9? Wenn ja, willst du dauerhaft hinter Haaland der Spieler sein, der ausweichen muss, weißt du?
Ich glaube, Alvarez sieht sich einfach bei City.
Ja.
Ich glaube, das ist der Sprengpunkt.
Er fühlt sich einfach wohl da so.
Das ist so, als wenn du Phil Foden oder Bernardo Silva oder so fragst, ne? Also, die juckt es nicht, ob sie mal 10 spielen müssen oder rechts oder links oder Hauptsache ich spiele Jack Grealish, ein Doku. Es ist halt sehr überladen, ne? Man muss das schon auch sehen, dass das ein Problem sein kann für so einen Spieler von der Qualität von Alvarez, der immer besser wird.
Ja.
Aber ich meine, wenn jetzt ein Bernardo Silva beispielsweise zu Barca gehen möchte.
Ja.
Stark. Wenn er dahin möchte, dann ist da ein bisschen mehr Platz für die Rotation, wobei man auch sagen muss, okay, du hast jetzt, glaube ich, noch Savio von Girona und du hast noch einen Spieler auf dem Radar. Wie hieß der?
Zum Beispiel ein Paqueta oder ein Dani Olmo, meinst du?
Da gehen wir
Richtung Gerüchteküche, ne? Da gehen wir Richtung Gerüchteküche, ja. Ich glaube, zeitlich wird es ein bisschen eng, weil wir jetzt das Hauptthema machen. Aber ja. Ich verweise nämlich auf die letzte Patreon-Folge, die letzte Patreon-Fussi-Folge, wo ich genau diese Gerüchte mir genauer angeschaut habe mit euch.
Oh ja. Okay, die letzte Frage wäre dann, oder Take wäre von Paul, der sagt, beide deutschen Teams kommen weiter oder gar keins von beiden. Und damit würde ich schon den Sprung zum Hauptthema machen.
Juhu.
Weil das knüpft nahtlos an. Was knüpft an?
Digga,
die internationalen Partien.
Ja, die europäischen Wettbewerbe, Überraschungen in den Rückspielen, Fragezeichen.
Genau.
Denn also, wir gucken uns erstmal an, was ist passiert. Ich hau gleich einen Take raus, bevor wir Champions League machen.
Also,
ich noch einen Take dazu.
Fangen wir in der Conference League an.
Genau, da ist ja dein Herzensverein auch vertreten noch.
Genau, erstmal Viktoria Pilsen gegen Florenz 0-0. Danach Olympiakos als Gastgeber gegen Fenerbahce mit einem 3-2.
Wie war das Spiel?
Bro, richtig dumm. Ja. Also die Formation war einfach, du denkst dir, hä? So, warum lässt er jetzt Ferdi nicht spielen? Der Linksverteidiger.
Ja.
Einfach unser bester Spieler.
Okay.
Lässt den nicht spielen. In Verteidigung war richtig lost. Charles Sünge, der hat einen desaströsen Fehler gemacht. Einfach einen Ball links an der Ecke war der, ne, zwischen 16er und Ecke. Ball einfach durch die Mitte.
Ich fühle Fehler von den Verteidigern, ja.
Bruder, aber das waren nur Fehler.
Ja.
Und Olympiakos hat es halt richtig gut gemacht. Shoutout. Bruder, hohes Pressing gespielt. Ganzes Spiel über. Wurde dann auch irgendwann bestraft. Fenner kam spät nochmal zurück. Ein Elfmeter und ein anderes Tor noch. 3-2. Aber in der Regel kann Olympiakos das Spiel hier 4-1 gewinnen. Es kann aber auch sein, dass Fenner das Spiel hier ohne die Fehler 2-0, 3-0 gewinnt. Weißt du?
Mhm.
Rückspiel wird halt im Fenner sein. In Istanbul sein. Ist halt noch alles drin. Ausgangslage für Olympiakos, genau. Aber immer noch sehr gut.
Ja, klar.
Aston Villa gegen die LOSC Lille mit einem 2-1.
Knapper als gedacht, tatsächlich.
Ja, sie haben aber schon sehr dominant gespielt. Also war jetzt so mein Empfinden. Und Club Brügge bezwingt den anderen griechischen Teilnehmer PAOK mit 1-0. Danach hatten wir deinen Herzensverein in der Europa League. Ja,
genau. 2-1 Sieg gegen Olympique Marseille. Habe ich nicht so erwartet, obwohl ich dachte, mit Marseille haben wir vermeintlich das einfachste Los bekommen. 2-0 geführt, sehr souverän gespielt, gut gespielt, wirklich, war positiv überrascht. Dann kriegst du ein 2-1. Dummer Fehler von Antonio Silva, also wirklich richtig schwach. Dadurch kommt Marseille ran, kriegt auch wieder 2-3 weitere Chancen zum 2-2. Also hat Benfica Glück, am Ende doch zu gewinnen, beziehungsweise auch hier hätte es eigentlich 3-1, 4-1 am Ende heißen müssen, ne? Oder 4-2 oder so. So steht es 2-1, es wird ein unangenehmes Spiel in Marseille, wo auch keine Auswärtsfans mitfahren dürfen.
Oi, oi, oi.
Wegen den Marseille-Fans. Weißt du, was das Lustige an der ganzen Sache ist?
Erzähl.
Benfica, also, ne, weil das Risiko da so hoch ist, wegen der Aggressivität der Fans und so. Aber Marseille-Fans durften mit nach Lissabon.
Auf, da geht klar.
Ja, ja.
Bruder, ich verstehe nur nicht Dings, Bruder. Eure Stürmerposition ist so lasch, ne?
Ja, wir haben diesen Marcos Llorente eigentlich, aber der ist noch ein bisschen jung, so ein Brasilianer.
Ja. Leonardo.
Leonardo Llorente. Aber ja.
Arthur Cabral,
Digga, das ist Kaspar einfach.
Kaspar Tengstedt.
Das ist so, als wenn du. Ach, Digga, scheiß drauf, Digga. Das weiß ich nicht. Das ist so, als wenn du. Weiß ich nicht. Ich habe keinen passenden Vergleich.
Perfekt, Bruder.
Warte, lass mich kurz überlegen. Und so einen richtigen random Durchschnittsstürmer. Ja, merkst selber, ne?
Ja, Digga, so ist er.
Ja, Digga, das ist so ein Spieler, da wo du sagst, warum hast du für den 20, 25 Millionen bezahlt?
Was?
Ja.
Was redest du?
Ja, weil wir haben ja Gonzalo Ramos, wir brauchten einen neuen Stürmer. Und die dachten, Digga, einfach Arthur Cabral von Florenz, der in der Vorsaison in 33 Spielen 6 Tore und 3 Vorlagen gemacht hat.
Ja, dann hol so Spieler, die sich mal bewiesen haben, die es jetzt gerade schwer hatten, so
ja, wie so ein Di Maria oder so. Wie so ein Di Maria oder so.
Wow.
Ja, das ist halt das Ding.
Naja, machen wir weiter.
Weiter machen wir. Leverkusen 2-0 gegen West Ham. Und das war für mich.
Bruder, 80 Minuten dominiert.
Komplett.
Kein Tor geschossen, aber wirklich, als würdest du gegen einen Abstiegskandidaten oder so spielen. Da war Fabianski im Kasten wirklich Man of the Match, Digga.
Mit 2-0 bist du echt mehr als gut weggekommen.
Ja, und danach Hofmann und Victor Boniface nochmal nach Vorlage von Hofmann, der übrigens eingewechselt wurde. Ich glaube, Boniface auch. Also ja. Beide Joker haben geknipst. Wieder eine überragende Partie gemacht. Ne? Also das ganze Team. Und das ist halt genau das, was wir die ganze Saison über angesprochen haben. Es ist nicht glücklich. Glücklich ist, wenn es einmal passiert, wenn es zweimal passiert, wenn es dreimal passiert, okay.
Es ist halt am konsequent bis zum Ende gespielt. So,
Bruder, du hast gegen West Ham, die einen überragenden Kader besitzen, 73% Ballbesitz, 33-1 Schüsse. Bruder, 33-1. Digga.
Das haben manche Vereine nicht in 5 Spielen, 33.
Guck mal, sagen wir mal, es wurden 100 Minuten gespielt, ne? Mit Nachspielzeit in beiden Hälften. Das heißt, 27 Minuten ist der Ball bei West Ham gewesen. Mhm. Bleiben wir, runden wir auf, sagen wir 30. Das heißt, in 60 übrig gebliebenen Minuten hast du 33 Schüsse gegeben. Alle 2 Minuten ein Torschuss, ein Schuss.
Ja.
Digga, das ist geisteskrank. 743 Pässe, davon 91% angekommen, zu 279 von West Ham, Bruder.
Einfach das Dreifache.
Also das ist sowas von unfair, was die da gerade machen. Aber zwei Partien hatten wir noch, unter anderem Liverpool. Ein italienisches Derby auch.
Genau, Liverpool hatten wir gegen Atalanta, Derby. Hatten wir ja schon gesagt, 3-0 verloren. Man muss halt sagen, Liverpool hat gar nicht mal so schlecht gespielt.
Ist trotzdem vorbei.
Aber Atalanta hat das so eiskalt seine Chancen genutzt, wo ich sage, Digga, Chapeau. Chapeau für
auch
diese
hier.
Kaltschnäuzigkeit.
Auch hier.
Also, und Chancenverwertung auf der anderen Seite natürlich.
Ja, genau. Auch hier, ganz ehrlich, du hast 70% Ballbesitz, kriegst aber keine verdammten Tore hingeschissen. Bin ich auch ehrlich, da brauchst du dann auch einfach die Extraklasse von einem Mo Salah, Luis Diaz und Szoboszlai und auch ein Jota. Ich check das, dass du da versucht hast zu rotieren und deswegen hast du versucht, die dann im nächsten Spiel gegen Crystal Palace spielen zu lassen, weil der Titel wichtiger ist als jetzt die Europa League.
Ja.
Aber da bist du ein bisschen fahrlässig an die Sache rangegangen. Da hat er sich einfach verzockt.
Ich habe jetzt aber auch so gesagt, ja, zum Nachhinein klar,
ja,
aber hätte man vielleicht machen können.
Ich finde aber auch so, auf Krampfen Joe Gomez Rechtsverteidiger zu spielen, wenn du einen Conor Bradley in Höchstform hast. Ganz ehrlich, lass Conor Bradley spielen.
Der ist aber jetzt verletzt, glaube ich, in der Liga. Hat aber letztes Mal auch rechts gespielt, wurde auch eingewechselt in der Liga. Ich glaube, gegen City war das oder so. Oder Arsenal. Da hat Joe Gomez einen richtig guten Job gemacht.
Ja, hat er.
Ja, ja.
Klar. Kann
aber
sein.
Aber ich check nur, was du meinst. Ne?
Tsimikas statt Robertson. Curtis Jones, Bruder, wie bereits angesprochen, statt ein Szoboszlai. Also, Mo Salah hat nicht gespielt, wobei ich sagen muss, Digga, ein Harvey Elliott ist auch geil, aber finde woanders Platz an, dass Mo Salah spielen, Digga, ja, oder Luis Diaz. Safe.
Allein schon die Spieler, dass sie Spieler binden und so. Egal, letztes Spiel, italienisches Topspiel, Milan gegen AS Rom. 0-1, überraschendes Ergebnis, gewinnt
oder
die Roma.
Die Roma war aber auch stark, ich bin ehrlich. Also damit habe ich persönlich nicht gerechnet. Ich
auch nicht.
Wobei man sagen muss, so, wir müssen halt vor Augen haben, dass dieses Roma ein anderes Roma als das, was vor 4 Monaten auf dem Platz stand, ist.
Ja, ja, definitiv.
Also seitdem da der Rossi übernommen hat, wirklich Wahnsinn, was aus der Mannschaft rausgeholt hat. Also man hätte gesagt, ja, es gab Kritik, als der Rossi kam. Weil man gesagt hat, Digga, wir haben der Rossi spielen sehen, er ist wahrscheinlich Typ Gattuso als Coach, ne, so eine Analogie zu geben, emotional, er pusht die Jungs, er holt so vom Willen und Ehrgeiz her das meiste raus, aber dass du so eine taktische Umstellung gesehen hast, innerhalb der Saison, on the fly, das Maximum aus Typen wie Dybala und sowas rausholst, der in der Liga in 22 Partien bei 20 Assists und Toren steht, also das ist Wahnsinn. Auch ein Lukaku, was der aktuell macht, finde ich sowas von underrated.
Ja.
Also sehr, sehr, sehr stark.
Ja.
Aber ja, dann der Jump in die
Champions League.
Champions League. Kennst du das Lied?
Ja, yes, safe.
Ja,
ich hab noch einen Take. Für mich das beste Viertelfinale der letzten 10 Jahre, was wir gesehen haben in der Champions League.
Oder kann ich mich nicht erinnern, aber so vom Gefühl her würde ich ja
sagen. Von allen Spielen safe.
Also vom Gefühl her würde ich ja sagen. Ich mach's mal kurz, okay? Wir haben Arsenal gegen die Bayern gehabt. Ein Spiel, wo es hin und her ging. Ich fand, beide Teams haben so das Maximum mehr oder weniger aus sich rausgeholt. Beide Teams haben gut gegengehalten. Saka nach 12 Minuten, einfach weil Arsenal in der Anfangsviertelstunde hungriger war, du hast gesehen, okay, die wollen dominieren, in Führung gebracht, Gnabry in der 18., Harry Kane, 32. per Penalty und danach Trossard als Joker den Ausgleich gemacht, nachdem der andere Joker, Gabriel Jesus, den Assist gemacht hat. Das Spiel war sehr, sehr geil. Wie gesagt, man hatte den ein oder anderen Aufreger, ne? Also diese Handsituation von Gabriel. Man hatte aber auch in der allerletzten Sekunde eine Aktion von Manuel Neuer gegen Saka, wo ich sage, kein Elfmeter. Nein, für mich absolut klar, kein Elfmeter. Weil
er hat da kurz Thai-Boxer geworden. Ich habe es schon in die Gruppe geschrieben.
Genau, er hat da einfach sein Bein raushängen lassen.
Wer da sagt, nein, safe Elfmeter,
nee, tut
absolut
mir leid.
Nicht. Tut mir leid. Neuer macht gar nichts mit seinem Bein, ne? Also er steht einfach nur.
Ja, du hast gesehen, also wenn man das in der Slow-Mo sieht, Saka tritt sozusagen, oder er macht diesen Schritt und sein Fuß geht nicht nach vorne, sondern geht nach außen. Er hat einfach so einen halben Spagat gemacht, da gebe ich auch keinen Elfer. Dann hatten wir das Topspiel der Woche, meiner Meinung nach. Ein 3:3
zwischen
Real Madrid und Manchester City.
Nein.
Was finalwürdig war.
Ja, Digga, hör mir auf.
Also das war Gänsehaut.
Junge, du kannst mich erzählen, dass wir jetzt gerade noch wieder in der nächsten Ära sind, wo wir die letzten 4 Jahre, 5 Jahre gefühlt, 3, 4, 5 Jahre, diese Partie jedes Jahr aufs Neue einfach nur geisteskrank ist.
Ja, Mann.
Das, Digga, das ist
so, es war schon,
das neue Klassiko, keine Ahnung, was das ist. Es ist unnormal.
Ich fasse mal kurz zusammen. Also, 2. Minute, 1:30 oder so, Freistoß aus dem Halbfeld.
Bernardo Silva
sieht und spekuliert, dass Lunin nicht rankommt. Tatsächlich kommt er zwar ran, aber kann das doch nicht verhindern. Direkte Führung, Kampfansage, ist schon geil gewesen.
Kann man danach,
kommt zurück. Genau, Camavinga wurde dann als Eigentor gewertet von Diaz. Kann man nicht viel machen. Rodrigo dann 2 Minuten später direkt mit dem 2:1. Wo ich dann aber auch sage, so, wenn ein Kyle Walker beispielsweise da wäre,
hätte er ihn bekommen
statt Akanji. Ja. Weißt du, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ey, ganz ehrlich, bei also Nathan Ake hat auch gefehlt, aber bei Real dann Spieler wie Alaba und Militao und Co. Ne? Also das gilt beidseitig natürlich. Ja, dann ging es halt mit 2:1 Rückstand aus City-Sicht in die Halbzeit. Was passiert? Bruder. 66.
Ja,
71.
Ja, Junge, Traumtore, was sind das für Tore, Digga?
Bruder,
du kannst gar nichts machen.
Also erstmal Phil Foden hat schon ein paar Schüsse vorher gehabt, wo du gesagt hast, okay.
Ja.
Bruder, aber das war Textbook. Das kannst du nicht besser schießen, Digga.
Kannst du nicht machen.
Also für mich auch wirklich der Spieler aktuell auf der Welt, der mir am meisten Spaß macht.
Ich hab's gesagt, für mich mindestens Top 5 der Welt derzeit.
Gehe ich mit, Bruder. Warum nicht?
Foden von Niveau, also Digga, der ist nicht vorhersehbar, was er macht, wie er es macht. Absolute Torgefahr, die er ausstrahlt. Leistet da Unfassbares bei City und sorgt dafür, dass sie erst in der Premier League wieder sind, sorgt dafür, dass sie auch im Rückspiel jetzt in der Champions League einen absoluten guten Case haben, weil sie zu Hause spielen. Also der Typ ist geisteskrank.
Guardiol, auch nochmal ein sehr, sehr geiles Tor gemacht. Der hat auch halt gegen Luton ein Tor gemacht.
So random, Digga, auf Guardiola auf einmal.
Zweimal aus der Distanz, ja. Zweimal mit einem schwachen rechten Fuß.
Ja.
Also auch irgendwo krank.
Am Ende, also ja, natürlich
musst
du über das Thema Verteidigen sprechen, auch die zweite Reihe musst du verteidigen. An sich hat aber kein Fan von Real Madrid oder allgemein jemand gesagt, so einen richtigen Vorwurf kannst du auch nicht, weil sie haben es richtig gut gemacht, Bro, gegen City. Sie haben es unfassbar gut gespielt.
Das sind so Sonntagsschüsse gewesen. So, apropos Sonntagsschuss, dann nochmal in der 79. nach grandioser Vorarbeit. Also wenn er wirklich Vinicius, so auf dem zweiten geplant war, ne, in den Rückraum.
Oh, yeah.
Vinicius auf Federico Valverde, der volles Risiko geht. Bam, langes Eckvolley. Kann man mal
so clean. Unfassbar, Digga, ein so geiles Spiel.
Also
Digga,
es war wirklich ein Genuss.
Man dachte ja, man hat einen Leistungs- und einen Emotionsabfall von Dienstag auf Mittwoch. Pustekuchen.
Also es war sehr, sehr geil. Wir hatten dann, genau, wie du sagst, zwei weitere geile Spiele. Atletico Madrid gegen Dortmund. Wo sich die Dortmunder
extrem schwer getan haben.
Genau. Ich finde so grundsätzlich fand ich das Spiel schon auf Augenhöhe. Es war aber einfach, dass gerade in der ersten Halbzeit Atletico einfach die Chancen genutzt. Ja. Weißt du, und sie hätten auch noch ein paar mehr gehabt. Man muss sagen, ballbesitzmäßig stand es 67% für Dortmund, 33% für Atletico, aber das sind wir gewohnt. Hat sagen, absolut also, gar nichts zu bedeuten. Nee. Atletico hat auch mehr Schüsse abgegeben, auch mehr Schüsse aufs Tor. Am Ende des Tages einmal De Paul und der Linksverteidiger Lino. Und ja, Sebastian Leer hält halt noch die Hoffnung
absolut
für die Dortmunder.
Es ist genau das gleiche wie bei Benfica gegen Marseille für mich.
So. Der Kollege hat sich aber verletzt jetzt im letzten Bundesligaspiel, musste ausgewechselt werden mit Schmerzen. Ich glaube, sah nicht so schlimm aus. Das war ein bisschen präventiv, glaube ich, mit dem Blick auf die Rückspiele. Ja. Und dann hatten wir nochmal Paris gegen Barcelona. Und da muss ich sagen, habe ich so in der Form nicht mitgerechnet. Nee. Nicht, weil ich Barca nicht zugetraut hätte, aber ich dachte, es wird eine Kylian Mbappé-Show.
Zu Hause,
im Parc des Princes. Aber der war komplett in der Tasche, bin ich ehrlich. Hatte natürlich immer wieder seine Ansätze, ne? Gar keine Frage. Ja. Aber es war einfach der Abend von Rafinha, der meiner Meinung nach eine absolut gute Saison bei Barca spielt.
Ja, natürlich ich weiß
phasenweise nicht, mal stärker, mal schwächer, aber Bruder, ich finde, er ist einer der Lichtblicke.
Die Barca-Fans, also ihr seid, ihr, ja, ich weiß. Sind
immer undankbar.
Ja, das, so, ja, ihr habt Messi gehabt, Digga, da kann jetzt nicht, da kommt nicht plötzlich mal so jemand, zack, und der ist genauso. So gibt dem Jungen Zeit, aber Digga, der Junge kreiert Chancen ohne Ende in der Liga. Der ist immer bemüht. Ja, natürlich, er hat nicht den ganzen Abschluss, aber ich sag euch eins, es gibt Spieler, die sich innerhalb eines oder in ein bis zwei Jahren abschlusstechnisch so enorm gesteigert haben. Ja. Bestes Beispiel, Vinicius Junior, Abschlussschwäche gehabt. Bestes Beispiel, Dortmund-Zeiten, Pierre-Emerick Aubameyang, der hat gefühlt jeden zweiten Ball in die Zuschauer schlimm, geschossen. So, und dann nach ein, zwei Jahren war der treffsicher ohne Ende. Also das sind so Beispiele, wo ich sag, ey, seine Ansätze, sein Engagement und wie er Chancen kreiert, unfassbar gut.
Also ich finde auch ehrlich, so Rafinhas Flair gefällt mir halt auch todes. Es ging, wie gesagt, mit einer 1-0-Führung in die Halbzeit. Bis dato hat Rafinha wirklich auch viel gemacht, muss man sagen. Ousmane Dembélé gleicht aus und jubelt wie sonst was. Ja, also
ehrenlos.
Auch geisteskrank, Rückspiel ist in Barca, viel Spaß. Vitinha dann mit dem 2-1 Führungstreffer. Bis Pedri einen Geniestreich von Assist raushaut. Der wurde in der Halbzeit in der 61. eingewechselt. In der 62. kam der Assist.
Auch kann man machen.
Aber was für ein Zuckerball, ne? Ja. Und, Digga, dieser Volley von Rafinha, wie er den Ball so von unten einfach streichelt, er hat den Ball nur so weitergegeben. Er hat nicht geschossen. Es war so pervers. Ich fand's richtig nice. Und danach, nach Ecke, Christensen, Assist ging auf Gündos Kappe. Mit dem Kopfballtreffer.
Unfassbar gut, Glückwunsch. 3-2
besiegt.
In Paris, unfassbar gut.
Und jetzt Rückspiel zu Hause.
Ja.
Also Xavi, sehr, sehr nice.
Xavi macht vieles richtig.
Genau, die Spiele fangen diesmal andersrum an. Zuerst Barca und PSG und Dortmund und Atletico und am Mittwoch dann City, Real und Bayern, Arsenal. Was sind deine Tipps? Vielleicht nochmal zum Abschluss.
Manchester City kommt weiter. Bayern München kommt weiter. Atletico Madrid kommt weiter und der FC Barcelona kommt weiter.
Also bei dem
spanischen Halbfinale.
Bei den Spaniern gehe ich mit.
Und ich würde Real Madrid das gönnen, aber
ich, glaube, City und Arsenal kommen weiter. Ich würde es Bayern mehr gönnen tatsächlich. Aber ich glaube, die Ausfälle von Coman und Gnabry werden zu wild.
Ich bin gespannt.
Aber
vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, Leute.
Ja, das war's von
Stegelobster.
Das Beste vom Besten. Ciao und tschüss.
Peace.